Echo 3 an Echo 7, der Podcast mit Max und Michael.
Und unserem Gast Thilo von Antenne Alderaan. Ja, eine Woche ist es jetzt her, seit die Comic-Con in San Diego zu Ende gegangen ist. Und wir haben uns am Montag schon zusammengesetzt, nachdem mich der Thilo kontaktiert hatte, ob wir auch Redebedarf dazu hätten. Und da habe ich ganz spontan einfach Ja gesagt. Wir haben natürlich nicht nur die großen Enthüllungen seitens Marvel diskutiert, sondern haben auch einmal kurz eine Rundschau gegeben über alle anderen Franchises, die auch ein paar Neuigkeiten zu verkünden hatten, wie zum Beispiel eben Star Wars, selbstverständlich. Oder Star Trek, aber auch die Herr-der-Ringe-Serie, die Ringe der Macht, kommt mit den anderen Franchises am Anfang schon zur Sprache. Na gut, ohne weitere Vorrede, dann jetzt viel Spaß bei der Folge.
Echo 3 an Echo 7. Han Kumpel, kannst du mich verstehen?
Laut und deutlich, Lu. Was geht's?
Ich habe jetzt meine Runde hinter mir. Ich kann nirgends eine Spur von Leben entdecken.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Echo 3 an Echo 7. Max, warum sind wir jetzt eigentlich heute zusammengekommen hier?
Ich habe gehört, da war so ein unbedeutendes kleines Event in San Diego.
Oh ja, genau. Und deshalb haben wir heute auch einen Gast. Hi Thilo.
Hallo zusammen.
Weil Thilo hatte nämlich Redebedarf.
Ich wollte sagen, das ist der erste lebendige Beweis, dass wir auch Initiativbewerbungen nehmen.
Oh ja. Obwohl, das stimmt nicht so ganz.
Ich habe mich einfach ganz aktiv irgendwie auf den Michael gedrängt und geschrieben, ja, ich habe Redebedarf. Das war doch irgendwie super spannend, was da jetzt gerade eben so mit Marvel passiert, sowohl im Kino als auch auf der San Diego Comic Con vom 25. bis 28.07., wann immer ihr es nachhört, vielleicht für euch noch interessant in diesem Jahr passiert. Und ja, da würde ich mich freuen, wenn wir ein bisschen drüber quatschen.
Ja, da gab's.
Und Redebedarf ist gleichbedeutend mit Content und das mögen wir.
Es gab auf jeden Fall einige Knaller, die da präsentiert wurden und die waren halt insbesondere bei Marvel zu finden, das stimmt, ja. Ja, dann sollen wir denn direkt mit dem Oberhammer anfangen oder wollen wir erst uns so ein bisschen reinsteigern sozusagen?
Reinhämmern.
Hämmertal.
Lass uns doch reinhämmern, oder?
Ja, dann hämmern wir uns rein, okay. Was ist denn der kleinste Nagel, den wir jetzt reinschlagen müssen?
Ich bin mir nicht sicher, ob es von der San Diego Comic-Con kommt oder ob es reiner Zufall ist, dass die Meldung gleichzeitig kam, aber eine neue Star Wars Romantrilogie.
Erzähl mehr.
Reign of the Empire. Von drei verschiedenen Autoren. Der erste Teil geschrieben von Alexander Freed. Wie ich finde, fast der einzige wirklich lesenswerte Kanon-Autor, aber da bin ich vielleicht auch allein mit der Ansicht.
Ach naja, es gibt ja so ein paar, die schon fürs erweiterte Universum damals geschrieben haben, die ja auch immer lesenswert sind.
Das ist richtig, aber ich meine so, also von denen, die neu dazugekommen ist, finde ich den Freed noch mit dem besten.
Ja okay, Hauptsache kein Wendig, ne?
Oh Gott, ja. Der erste Roman wird entweder während oder kurz nach Episode 3 ansetzen. Und nach allem, was ich gelesen habe, ein Polit-Thriller sein, der Saw Gerrera, Mon Mothma und Bail Organa folgt.
Mhm. Klingt spannend.
Hab den Namen jetzt gar nicht mehr im Kopf, es war irgendwas mit der Maske.
Mit der Maske?
Warte, ich hab das gleich wieder.
Der Mann mit der Maske.
Hm. Ja, der Mann mit der Maske, genau.
Genau, Victor von Doom.
Das ist was
der,
anderes.
Der auch, ja. Naja, ich hatte jetzt eher an den...
The Mask of Fear.
Ah ja, naja, ich hatte jetzt eher an den D'Artagnan hier, Musketierfilm gedacht.
Ja, ja.
Mit Leonardo DiCaprio als Mann mit der eisernen Maske.
Stimmt.
Oh ja.
Mhm. Da war er noch blutjung.
Bitte? Was sagst du?
Alles gut, ich wollte nur einen dummen Witz machen.
Okay.
Das dumme Witze mögen wir.
Was wollte ich sagen? Achso, was ist der Plot von dem Roman?
Noch nicht viel bekannt. Es geht, wie gesagt, um Saw Gerrera, Mon Mothma und Bail Organa kurz nach der Ausrufung des Imperiums. Und was die so besprechen.
Also wird es wahrscheinlich darum gehen, wie man jetzt gegen das Imperium vorgehen soll.
Genau, es klang alles so ein bisschen nach Polit-Thriller, so ein bisschen Schleier der Täuschung mäßig.
Das klang ja auch so ein bisschen schon in Andor an, dass man da unterschiedliche Ansichten zu hatte.
Ja genau, das könnte sein, dass wir uns hier schon so in etwas gestreckterer Form mit der Zersplitterung der einzelnen Rebellenideologien befassen dürfen.
Mhm. Okay, und die anderen beiden Bücher der Trilogie?
Noch keinen Namen. Die Autorinnen und, zwei Autoren sind, glaube ich, Fran Wild und Rebecca Roanhorse, letztere bekannt von Resistance Reborn, also diesem Roman, der zwischen Episode 8 und 9 gespielt hat.
Mhm. Ja, die Namen sagen mir jetzt nichts. Thilo, du schon mal gehört von denen?
Nee, sagt mir jetzt irgendwie auch nichts. Also zum ersten Roman würde ich tatsächlich noch anmerken wollen. Wäre natürlich auch cool, wenn Luthen Rael da irgendwie vorkäme, ne? Einer der Protagonisten aus Endor. Und wir wissen ja, dass er quasi auch um diese Zeit einfach agiert hat, ne, im Hintergrund. Da bin ich auf jeden Fall gespannt. Das klingt nach einem spannenden Roman. Und Arthur Freed ist ja den meisten auch durch die Alphabet Squadron Trilogie bekannt. Der Mann kann was.
Und die war super.
Alexander Freed.
Beziehungsweise der Battlefront Roman.
Ja, der auch.
Auch der.
Nach wie vor einer meiner Lieblingsromane.
Aber vielleicht ist das ja sozusagen die Antwort von Mon Mothma auf die eher diplomatische Herangehensweise von Bail und die extremistische Herangehensweise von Saw. Das könnte ja vielleicht ganz interessant sein.
Ich überlege gerade, ist Mon Mothma nicht sogar noch diplomatischer drauf, ursprünglich?
Ja, aber sie scheint ja so für die Finanzen und für Rekrutierung und so weiter zuständig zu sein. Und man kriegt ja in Andor mit, dass sie da mit seinen Methoden nicht so ganz konform geht. Aber ja, gut.
Ja, später, ja. Aber ich könnte mir ganz gut vorstellen, also ich meine, wir kennen ja die gelöschten Szenen aus Episode 3. Könnte ich mir auch gut vorstellen, dass das irgendwie so, dass sie den Prolog bilden könnten.
Delegation der 2000, ja.
Ja, genau.
Ja, klingt auf jeden Fall spannend, ja.
Genau, endlich mal wieder ein Roman, auf den ich freue.
Wer auf Politik-Thriller steht.
Ja, wohl wahr.
Ja, aber es wurden ja auch noch andere diverse Sachen angekündigt, was die Romane angeht. Tie-ins zu The Acolyte, nämlich ein paar High Republic-Romane, die sich einmal, glaube ich, um Vernestra drehen sollen und um Yord und Jackie.
Ach, den gibt es auch noch? Der ist mir vorbeigegangen tatsächlich.
Ich weiß jetzt allerdings nicht, welcher von denen soll ein Young Adult Roman sein.
Ja. Ich gehe davon aus.
Der mit Yord wahrscheinlich.
Der um Yord, genau.
Genau, bei Comics habe ich jetzt nicht so genau aufgepasst.
Boah, es gab irgendeine Ankündigung bezüglich einer neuen Maxi-Reihe hier, Battle of Jeddah. Aber ich glaube, das war kurz vor der Comic-Con.
Waren das nicht 4 Comics oder eine jeweils 3 verschiedene Themen, die aber alle noch in diesem Jahr erscheinen sollen und so in so einem wöchentlichen oder zweiwöchentlichen Rhythmus.
Ja, genau, das war so eine, beziehungsweise es waren 4 Comic-Reihen, genau. Jede, glaube ich, einen Monat.
Ja, genau.
Und alle zentrieren sich irgendwie von irgendeiner anderen Seite auf diese Schlacht von Jeddah.
Soweit ich weiß, nach Episode 6 verortet, in der Vorbereitung eben genau auf die Schlacht um Jeddah. Und damit endet wohl dann, glaube ich, auch das Ganze.
Also ich habe jetzt gerade mal die Jedi-Bibliothek aufgerufen, bei denen hat man jetzt alles, was Literatur angeht, und die haben das auch mal eben zusammengestellt. Also einmal haben wir hier Star Wars Outlaws Artbook, dann Acolyte, Wayseeker, das ist der Vernestra und Indara Roman von Justina Ireland.
Ja, die kennen wir ja von High Republic.
Dann haben wir ein Comic, Fear of the Jedi.
Das klingt irgendwie nach High Republic.
Ja, genau. Da sind wir ja auch gerade noch. Dann haben wir einen Comic, der sich mit Kelnaka beschäftigt.
Ja gut, der ist schon länger angekündigt.
Ja, ein One-Shot steht hier. Und Art of the High Republic haben wir hier.
Und genau, gibt es ja für jede Phase, glaube ich.
Genau, aber Volume 2 ist es dann auch, richtig. Ja. Genau, das sind so die Ankündigungen gewesen, die hier prominent aufgeführt waren. Ich weiß jetzt nicht, ob da noch mehr waren, außer denen, die du jetzt eben schon referiert hast, aber sonst... Jo.
Was noch ganz cool ist, Star Wars Bestiary Volume 1, so eine Art, ja, Bestiarium, gut, sagt der Name ja schon.
Ja, okay.
Ein Monsterbiet.
Ein Speziesführer, genau. Kommt am 5. November. Mit sehr, sehr schönen, das sieht fast aus wie Buntstiftzeichnungen von den einzelnen Spezies.
Ach, das orientiert sich dann wahrscheinlich so ein bisschen an The Wildlife of Star Wars.
Ja, so ein bisschen, genau.
Das ist ja ein richtig tolles Werk von damals, ne?
Kann ich mal zum Beispiel hier...
Mit dem Dianoga vor allem.
Oh Gott, der ist ein Chlorausschuss.
Ja, genau. Oh, ja. Ja, ja. Ja, gab es noch weitere Ankündigungen im Bereich Star Wars oder war das alles?
Das wäre alles, was ich zumindest im Kopf hätte.
Ja, ich meine, das war mehr oder weniger alles.
Achso, die Comics heißen übrigens Insurgency Rising und anderes. Und eine neue Inquisitoren-Comic-Reihe gibt es auch noch.
Okay. Apropos, wo wir gerade bei Inquisitoren sind, hattet ihr schon Tales of the Empire geschaut?
Ja.
Oh ja.
Mehrfach.
Und wie hat es euch gefallen?
Fantastisch. Also für mich tatsächlich auch noch ein Tick über Bad Batch Season 3 dieses Jahr.
Okay. Max?
Ach, war ganz unterhaltsam. Ja. Also, konnte man sich gut anschauen. War auch sehr, sehr schön animiert. Also.
Ja, also ich fand es auch gut. Man hat auf jeden Fall mal ein bisschen Hintergrund zur Else, zum Morgen Elsbeth bekommen.
Stimmt, das war die bessere Folge, ja.
Ja, und man hat natürlich auch noch ein bisschen was zu Barriss erfahren. Also ich muss sagen, mich hat ja damals schon immer gestört, dass Barriss auf die dunkle Seite gewechselt ist. Also alles, was mit Barriss in The Clone Wars passiert, das hat mir nicht gefallen, dass sie jünger gemacht wurde und so weiter und so fort. Und ja, weil es eben die, also auch schon bevor klar war, dass es ein neuer Kanon ist, haben sie ja damit angefangen. Und deshalb war es halt nicht mehr vereinbar mit den Mad Star Büchern.
War das Problem Metz da oder war das irgendwas, was später spielte?
Nein, es fing ja schon eher vorher an, der aufziehende Sturm. Da war sie ja so alt wie Anakin und wurde auch so vorgestellt.
Ja, mit ihrem lustigen Tanz da, ne?
Ja, genau, mit dem Tanz. Und auch in Clone Wars damals schon und in den Filmen sowieso, da wurde sie ja, also die Darstellerin, wie heißt sie, ich glaube Nalini Krishan, die ist ja auch deutlich älter als 14 oder 15. Ja, das passte mir alles nicht so ganz, aber wo ich drauf hinaus wollte ist, also wenn man das mit Barriss schon so macht, dann bin ich zumindest jetzt wieder mit ihrem Charakter versöhnt nach Tales of the Empire.
Zumindest in dieser Kontinuität.
Genau.
Ja, also ich fand den Tales of the Empire aus einer Reihe von Gründen toll. Zum einen, weil man General Grievous wirklich mal wieder als, ja, albtraumartiges Monster dargestellt hat, das also ohne Rücksicht auf Verluste da die Nachtschwestern meuchelt. Ich fand auch diesen Moment, als Captain Pelion und Grand Admiral Thrawn auftauchen und den Dialog, den Thrawn dann mit Elsbeth hat, den fand ich fantastisch. Also
ja, hat mir auch gut gefallen, ja.
Das ist wirklich wunderbar geschrieben und auch von den Voice-Actern irgendwie dargeboten. Man mag jetzt von dem Ende dieses Elsbeth-Arcs halten, was man möchte. Der übertreibt es halt dann so ein bisschen, ne, als sie dann den halben Planeten dann in Schutt und Asche legt mit ihren Flammentrupplern. Aber es bindet, glaube ich, ganz gut so eine kleine Brücke dann auch wieder zur Mando-Folge, wo Ahsoka Tano zum ersten Mal auftaucht. Zeigt also sozusagen die Verbindung zwischen ihr und Ahsoka Tano. Und ja, das alleine fand ich schon richtig, richtig toll. Mhm. Auch wenn man jetzt eben in Anführungszeichen zu solchen Lückenfüllern, ne, auch durchaus kritisch stehen darf. Aber für mich hat es das Universum noch mal ein Stückchen größer gemacht und auch fester verkittet.
So. Also Animation können sie wirklich. Der einzige Kritikpunkt, den ich da hatte, da habe ich auch nicht so ganz verstanden, wie da die Begründung ist. Da hätte vielleicht ein bisschen mehr Kontext noch gut getan. Das ist bei so kurzen Folgen, ich glaube, die sind ja im Endeffekt mit Vorspann, Abspann.
15 Minuten lang.
Bleibt ja nur noch so, ja, so 17, 18 Minuten von an Handlung übrig. Und da fand ich ein bisschen schwach, dass sie dann sich dem Imperium sozusagen an den Hals wirft, wenn doch Grievous derjenige war, der im Auftrag von Palpatine Datomir in Schutt und Asche gelegt hat.
Ja, aber das weiß sie ja nicht. Das ist ja das Tragische. Ne? Das ist ja sozusagen das Melodramatische und das Shakespeare-artige, ne, an diesen ganzen Verwirrungen, dass sie am Ende quasi der Person folgt, die das Leid ihr am Anfang zugefügt hat und ihr Schicksal sozusagen in die Richtung gelenkt hat. Und das ist schon gut. Aber wie gesagt, es ist Star Wars und ich glaube, da kann man auch diesen Grad an Übertreibung immer ganz gut verpacken. Und,
wie gesagt, mir fehlte da nur so ein bisschen Kontext, ob sie das jetzt wusste oder nicht oder ob es ihr bewusst vorenthalten wurde, aber gut.
Nee, weil es soll ja gerade auch darum geht's ja, das ist ja die Spiegelung sozusagen von Barriss Offee, die sozusagen geläutert wird, ne, und dann sich in Anführungszeichen als Heilerin verdingt. Und bei ihr ist es eben so, sie gibt sich diesen Dingen, die ihre Kindheit geprägt haben, am Ende durch Furcht und Rachsucht hin und lässt dann ihr restliches Schicksal dadurch bestimmen.
Na klar. Ja, also was Barriss betrifft, ich gebe jetzt einfach vor, das ist die unbekannte Schwester von Barriss. Barriss Offee. Also so wie früher mit dem
Buchstaben. Genau. Du meinst wie Chewbacca.
Ja, oder Luke.
Kennst du den Luke mit vier U's?
Nee, den kenne ich nicht. Will ich auch nicht kennen.
Gab's mal eine April-Scherz-Kurzgeschichte von Timothy Zahn.
Ah ja.
Wo es dann noch ein paar mehr Klone gibt und unter anderem auch Klone von Klonen und Klone von Klonen von Klonen.
Oh ja.
Ah, das ist doch
und
cool.
Da kommt dann irgendwann Luke raus.
Ja, das ist so immer diese Verarsche von ich bin dein Vater, ne? Wo jetzt Luke ganz lang gezogen wird. Okay, gut. Ja, zurück zur Comic-Con. Was hatten wir denn noch? Ich glaube, Herr der Ringe, die Ringe der Macht wurde noch besprochen da.
Ja, wobei der Trailer schon älter ist.
Ja, genau, aber ich habe ein Panel gesehen, zumindest Bilder davon, wo der ganze Cast auf der Bühne sitzt. Nur Daniel Wayman habe ich nicht gesehen. Aber kann auch sein, dass ich ihn einfach nicht entdeckt habe. Wie auch immer. Wie steht ihr dazu, Ringe der Macht?
Ich habe die erste Staffel in der Mitte irgendwann verlassen.
Echt?
Sie dann ein paar Monate später wieder aufgegriffen und war dann doch überrascht, wie gut das Ganze dann am Ende aufgelöst wurde. Mhm. Und der neue Trailer hat mein Feuer wieder neu entfacht. Also ich bin großer Fan natürlich der ursprünglichen Trilogie gewesen von Peter Jackson. Die Hobbit-Filme waren dann nicht mehr ganz so meins, außer dem ersten. Der war noch irgendwie noch ganz unterhaltsam. Das ausgedehnte, wie Kaugummi gezogene des Teils 2 und 3, das war mir dann doch ein bisschen zu viel irgendwann. Aber auf die neue Staffel von Rings of Power freue ich mich.
Mhm. Max, wie siehst du es?
Ja, ich mochte Rings of Power ja schon von Anfang an. Ich fand den Hobbit-Arc ein bisschen nutzlos und den Kometenmann, den hätte ich jetzt auch nicht gebraucht, aber... Ansonsten eigentlich eine sehr solide Serie und ich freue mich auf jeden Fall darauf zu sehen, wie es weitergeht. Achso, und der Nachtrag noch hier, das mit dem Mithril. Weiß ich nicht, ob das jetzt das gebraucht hätte, dass man das jetzt so komisch umdeutet, aber naja.
Ja, ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Ich habe jetzt schon ein, zwei Videos dazu gesehen, die so ein bisschen in Frage stellen, was die da für kreative Entscheidungen getroffen haben im Sinne von der Strukturierung der Story.
Naja, im Gegensatz zu den Sequels ist hier ja von vornherein eine Roadmap für 5 Staffeln bekannt gewesen.
Ja, Moment. Ich meine jetzt aber, dass sie zum Beispiel, also zum Beispiel wurde kritisiert, dass sie die Ringe zusammen mit Halbrand, also Sauron, schmieden lassen, also die Elbenringe. Aber eigentlich steht es im Herr der Ringe wohl so, dass die Elben sie nur mit dem Wissen von Sauron geschmiedet haben, aber nicht in seinem Beisein sozusagen. Ich
dachte, er war doch auch gar nicht dabei, oder? Er war nur in der Nähe.
Naja, Celebrimbor hatte sich von ihm das Wissen geben lassen sozusagen und hatte daraus die Elbenringe erschaffen und die waren aber unberührt vom Bösen und Sauron hat sie auch...
Du warst doch in der Serie, bist du doch auch, oder? Der war doch nur in der Nähe.
Ja, aber in dem Trailer gibt es eine Zeile von Elrond, der dann sagt, wir haben uns zu Komplizen gemacht und so weiter und so fort. Und das ist ja im Herr der Ringe, also unter Tolkien so gewesen, dass es also explizit nicht so war. Mhm. Also deshalb bin ich mal gespannt, ob das wirklich so viel Sinn ergibt da.
Dem Einsatz würde ich jetzt nicht so viel Bedeutung beimessen tatsächlich erstmal.
Na, gucken wir mal. Aber also da gibt es ja auch, wie wir bei Acolyte schon festgestellt haben, wieder eine unselige Anzahl von Interviews, die so ein paar Hintergründe dazu gibt, so ein paar Entscheidungen. Und ich weiß nicht, also gucken wir mal.
Also das Einzige, was ich der Serie wirklich vorwerfen kann, ist, dass ich diesen ganzen Quark mit die Macht der Elben steckt im Mithril irgendwie nicht wirklich nachvollziehen kann. Hm. Das klingt irgendwie wieder wie so eine etwas nutzlose Anti-Erdöl-Referenz oder so, keine Ahnung, aber die ganze Macht der USA steckt im Erdöl.
Aber sie graben ja doch zu tief, die Zwerge, deshalb kommt ja der Balrog vor.
Ja, wobei das die Frage ist, wie sie den dann wieder einbuddeln wollen.
Ja,
gute Frage.
Oder ob der da freiwillig irgendwie unten hockt.
Ja, ich bin mal gespannt. Wir werden es dann beurteilen, wenn es dann raus ist. Ne?
Also es sind so ein paar fragwürdige Sachen, aber so im Großen und Ganzen ist es doch eine ganz solide Serie gewesen tatsächlich.
Mhm. Großartige Neuigkeiten hat das jetzt, glaube ich, nicht hervorgebracht, aber es war, glaube ich, zumindest ein paar Einblicke in den Kreativitätsprozess da. Mhm.
Aber ich finde es weiterhin im Gegensatz zu vielen von den Kritikern doch sehr nachvollziehbar, warum Galadriel in der ersten Staffel immer angepisst reinschaut.
Ja.
Hat die ja schon mehrmals zum Besten gegeben. Natürlich. Wird angezündet, eingefroren, zweimal ertränkt.
Ja.
Also, da wäre ich auch angepisst.
Belogen, ihr wird nicht geglaubt. Ja.
Naja. Genug ist genug.
Genau. Also, ich meine, das finde ich eigentlich eine sehr nachvollziehbare Reaktion. Hm. Auch von der Elbe.
Wie Michael Douglas in Falling Down.
Kenne ich jetzt leider nicht.
Okay.
Aber gut. Max, beim nächsten Thema bist du wahrscheinlich so ein bisschen außen vor, weil du hast ja von Star Trek, glaube ich, nichts gesehen, außer einer Folge.
Doch, ich habe eine einzige Folge gesehen und da ging es um Klingonen-Nazis.
Ja, von der klassischen Serie, ja, ja.
Ich weiß bis heute nicht, wie es dazu kam, aber es war diese Folge.
Okay. Ja, irgendwann kriegen wir dich mal dazu.
Während ihr diskutiert, schaue ich nach, wie die Folge hieß.
Ja, mach das, ja. Tilo, du kennst dich bei Star Trek aber aus, oder?
Ja, ein bisschen.
Gut, ein bisschen. Ja, da gab es ja ein paar Ankündigungen. Einmal hat man endlich einen Trailer für die Sektion 31-Serie mit Philippa Georgiou, also jetzt habe ich den Namen der Schauspielerin.
Michelle Yeoh.
Ah, genau, Michelle Yeoh gesehen. Das sah zumindest mal ganz spaßig aus. Also es war so ein bisschen dieser Fringe-Charakter, den man eher aus Star Wars kennt, wo sie sich da anscheinend bewegen.
Ja, ja.
Mal gucken, wie es wird.
Genau.
Dann gab es Casting-News für die Jedi Academy Serie, die ich sehr interessant fand.
Du meinst Starfleet Academy wahrscheinlich.
Was habe ich gesagt?
Jedi.
Oh, ja, Casting News für die Starfleet Academy, ja. Richtig, ja. Oh je. Ja. Oh, mal gucken, ob ich das drin lasse.
Ja, ich finde es ja toll, dass Holly Hunter und Paul Giamatti dabei sind, ne?
Ja, sehr interessante Auswahl an Stars. Ich glaube, Paul Giamatti soll ja auch ein Gegenspieler sein, ne? Der Antagonist.
Nicht wahrscheinlich, ja. Und Odette Fair auch super. Tig Notaro ist auch dabei.
Genau, also es gab ja vier Wiederkehrende, wie Tilo gerade schon sagte. Odette Fair als, jetzt habe ich leider den Namen vergessen, von dem Admiral, ja. Wie auch immer, ja. Auf jeden Fall, der ist wieder dabei. Dann Tig Notaro als Jet Reno,
genau.
Die Ingenieurin.
Immer wieder großartig.
Ja, auf jeden Fall, die hat mir auch sehr gut gefallen in Discovery. Dann Mary Wiseman als Tilly ist dann auch wieder dabei. Das kündigte sich ja schon seit längerem an, dass sie ja als Lehrbeauftragte da in der Akademie unterwegs ist. Und Robert Picardo ist auch wieder dabei.
Ja, großartig. Sehr unterhaltsamer Kerl.
Also der Doktor lebt noch, das ist gut.
Mhm. Mittlerweile habe ich übrigens herausgefunden, welche Folge das war.
Ja. Geht das? Hau raus, Max.
Achso, ja. Stormfront waren zwei Teile aus nicht der Originalserie.
Nicht.
Das ist Enterprise.
Sondern aus, genau. Star Trek Enterprise.
Ach, Enterprise.
Staffel 4, die ersten beiden Folgen.
Ah, ja.
Und es war auch kein Klingone, sondern ein Na'kul.
Ein was?
Richtig.
Na'kul. Graf was a Na'kul, Obersturmführer, who served under the command of Vosk.
Gott, da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Enterprise habe ich bis auf...
Lohnt sich. Es ist immer wieder gut. Also Enterprise ist unterschätzt, glaube ich, bei vielen. Und ja, die in der OT wäre Patterns of Force gewesen.
Ja, ja, ich glaube, das Finale der Serie hat so ein bisschen die,
ja,
das, was vorher kam, so ein bisschen vielleicht verdorben. Ja, oder gespalten, ja. Aber gut, ja.
Und jetzt weiß ich auch wieder, es war so um 2008 rum, da lief das tatsächlich erstmals im Fernsehen.
Mhm.
Okay.
Also ja, das, jetzt haben wir es aufgeklärt, Stormfront, und ja, waren keine Klingonen. Aber sowas Ähnliches.
Macht nichts. Ja, das war so der Versuch, eine staffelüberspannende Handlung mal zu erzählen. Und das war damals noch relativ, ja, unüblich, sagen wir es mal so, zumindest.
Und der temporale Kalte Krieg.
Ja, ja.
Genau. Dass man das nicht so wie bei Akte X beispielsweise in den 90ern hatte, dass man so alle drei, vier Folgen mal, ne, eine Episode macht, die wieder was mit dem übergeordneten Handlungsbogen zu tun haben, sondern dass man halt wirklich handlungstreibend, ne, von einer Folge zur nächsten den großen Story-Arc vorantreibt, was natürlich dann auch für Casuals immer das Problem war, da irgendwo einzusteigen, weil man eigentlich nichts verstand, worum es gerade ging.
Ja, plus natürlich die Tatsache, dass die Folgen früher random im Fernsehen liefen.
Genau. Besonders in Deutschland, ja.
Genau, ja, die wurden ja immer irgendwo ausgestrahlt, ja. Okay, gut, dann haben wir die Academy-Serie abgeschlossen. Dann gab es noch einen neuen Trailer zu Strange New Worlds, der neuen Staffel, wo sich vier Charaktere in Vulkanier verwandeln, was schon sehr unterhaltsam war.
Großartig. Ja, ich habe sehr gelacht.
Das wird auf jeden Fall lustig werden, ja.
Ja, besonders die misslungene Rückverwandlung.
Ja. Ja, vor allem, wo sie dann auch noch als Vulkanier sich über Spock mokieren, dass er ja nur ein Halber, genau, ist.
Viereinhalb Vulkanier runterbeamen, so was sie da sagen.
Ja, genau.
Ja, und dann kommen sie alle zurück und freuen sich über ihre Kräfte. Und
vor allem, ja, er hat die Haare schön, ne? Pike.
Genau, Pike mit den schönen Haaren, die nochmal 10 Zentimeter höher stehen als sonst.
Ja. Total super, ja. Das wird eine witzige Folge, denke ich.
Dann klappt es halt leider mit dem Serum nicht und der Rückverwandlung.
Ja, also da freue ich mich schon sehr drauf. Das wird unterhaltsam.
Mhm.
Genau, und der Trailer für die 5. Staffel von Lower Decks fing auch schon ganz gut an. Da gibt es sicherlich auch wieder ein paar Lacher drin. Ja, aber die Serie, die scheint ja auch ein bisschen so die Meinungen zu spalten, was das angeht. Ne?
Lower Decks war quasi das Detours von Star Trek, nur dass es tatsächlich kam und nicht gecancelt wurde.
Ja, es ist ja so ein bisschen so wie Rick und Morty in Star Trek.
Habe ich tatsächlich nie zusammenhängend gesehen, sondern nur einzelne Folgen.
Fand ihr die Crossover-Episode mit Strange New Worlds immer noch am besten, was Lower Decks angeht? Das war wirklich klasse.
Oh ja, die war wirklich, wirklich gut, ja. Genau. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, vor allem da dann auch Tony Newsom dann auch die Mariner gespielt hat. Und apropos Tony Newsom, da wurde ja jetzt eine neue Comedy-Serie zu Star Trek angekündigt, wo eben auch besagte Darstellerin mit Justin Simien zusammen diese schreiben wird.
Mhm.
Ja, mal gespannt, ob das funktioniert. Obwohl, Humor konnte Star Trek eigentlich immer schon ganz gut. Zwischendurch zumindest.
Ja, war auf jeden Fall nicht ungewohnt, sagen wir es mal so, im Star Trek-Universum auch hin und wieder eine humorvollere Episode zu erleben.
Ja, es ist ja so interessant, weil Star Trek wird ja immer so mit diesem ernsthaften, wir erforschen den Weltraum in Verbindung gebracht, gerade was so Captain Picard angeht, der doch eher so als stoischer Charakter bekannt war und ja, und gerade auch mit Deep Space Nine, wo es dann eben hinterher um Krieg und so weiter ging, da war ja dann für die leichteren Töne zwar auch noch Zeit, aber ich glaube, im Gedächtnis geblieben sind dann wirklich eher die wirklich tiefen philosophischen Fragen, die dann gewälzt wurden und wie sich Krieg auf die Gesellschaft auswirkt und so weiter. Von daher,
ja,
bring it on.
Ist ja auch schon, genau, bei der OT, also in Anführungszeichen für Star Wars Fans, also bei der Original Series gab es das ja auch schon. Also die
TOS, ja.
Die Tribbles-Episoden in der TOS sind natürlich auch schon immer sehr humorvoll gewesen, oder?
Oh ja, und bei Deep Space Nine dann auch.
Genau.
Und tatsächlich auch bei Prodigy. Ich habe letztens Prodigy geschaut und ich kann das wirklich jedem nur wärmstens empfehlen, wer eine gute Animationsserie sehen will, die die Zuschauer ernst nimmt. Na, man merkt natürlich, dass es für Jüngere geschrieben ist. Also ich glaube, die Zielgruppe sind so 12-Jährige. Aber es ist wirklich, wirklich gute Science Fiction, die sich Star Trek bedient und es auf eine neue Stufe hebt.
Ja.
Gerade für Kinder und Jugendliche, die noch nie Star Trek gesehen haben, ein guter Einstiegspunkt. Dann bewegen wir uns nochmal in Richtung Marvel. Und ja, man erinnert sich vielleicht noch so an die großen Ankündigungen.
Wobei, stopp, wo gab es irgendwas zu DC eigentlich?
Nein.
Untypisch. Aber gut. I'll allow it.
Also man erinnert sich halt noch an die großen Ankündigungen, wo damals Mahershala Ali als neuer Blade vorgestellt wurde, ja, wo diverse Filme angekündigt wurden, die Roadmap für Phase 5 und 6 und so weiter. Max, da war ja auch, glaube ich, ein Update damals zu gemacht, so wie dieses Mal auch.
Ja.
Aber wir wissen doch seit Donnerstag eigentlich, dass es nur einen Blade gibt.
Genau, richtig, ja. Ja, also wir werden das jetzt nicht weiter vertiefen und lassen die Leute, die es noch nicht gesehen haben, mal ganz in Ruhe ins Kino gehen. Ja. Übrigens, absolute Sehempfehlung für Deadpool und Wolverine.
Oh ja.
Ja. Genau, und ja, die beiden haben natürlich auch weiter Promo gemacht und haben sich natürlich gefreut, weil jetzt rauskam, dass der Film weltweit an diesem Wochenende der beste war, was die Einspielzahlen angeht. Und zu Recht, finde ich.
Ja. Also Kevin Feige hat das tatsächlich auf diesem Marvel-Panel auch als Eröffnungs-Bonmot mit eingebaut, ne? Weil ungefähr 10 Minuten vorher kam diese News durch den Äther, dass das quasi der 34. Film ist und man hätte also jetzt die 30 Milliarden überschritten, was Einspielergebnisse angeht. Also da ist schon tatsächlich was richtig Großes passiert, denn der Film ist halt eben auch ab 18. Also das ist jetzt keine Family Fair. Das ist schon was Besonderes, weil bisher war halt der Rekordhalter Joker. Und wie gesagt, 438 Millionen, glaube ich, übers Wochenende, also in diesen ersten 4 Tagen weltweit zusammengenommen, internationales und Domestic, also USA und Kanada Einspiel. Das ist schon eine krasse Hausnummer.
Und damit 50 Millionen mehr als Solo in seiner gesamten Laufzeit eingespielt hat.
Tja, krass. Ist das so, ja? Ja, also ich muss sagen, ich habe im Kino gesessen und es ist seit langer Zeit das erste Mal gewesen, wo ich wirklich mich wirklich gut unterhalten gefühlt habe und wirklich auch von Herzen gelacht habe bei einem Film. Und das fand ich echt gut. Also das hat der Film auf jeden Fall geschafft. Und das sahen die, die hier mit mir im Nachbarort im Kino waren, das waren jetzt nicht ganz so viele, aber man war sich beim Humor anscheinend ziemlich einig, dass man darüber lachen kann, ja.
Wobei No Way Home war doch auch.
Auch sehr humorvoll.
Aber
in jedem Fall auch sehr unterhaltsam.
Ja,
ich glaube,
das war. Aber das, die Inszenierung ist, glaube ich, das Entscheidende, ja.
Genau, ich glaube, es ist einfach die Kombination aus Deadpool und Wolverine, ne? Also, dass man quasi nach dem.
Auf jeden Fall.
Ruhestand, den Hugh Jackman ja nach Logan sozusagen vor vielen, vielen Jahren schon eingeläutet hatte, dass er jetzt hier wieder reaktiviert ist und dass Ryan Reynolds und er auch eine Freundschaft in der Realität haben. Das merkt man. Die beiden haben eine tolle Chemie zwischeneinander. Und ich glaube, als man bekannt gab, dass Wolverine quasi auf Augenhöhe neben Deadpool in diesem Film wieder über die Leinwand sich kämpfen würde, ich glaube, da ging sozusagen der erste Grundhype für diesen Film sozusagen in den zweiten oder dritten Gang. Und das kam eben dann jetzt bei der Premiere irgendwie dann auch zur Explosion. Man sieht halt, wie sehr Hugh Jackman auch in dieser Rolle die perfekte Besetzung ist. Und ich glaube, niemand hat jemals eine Rolle in irgendeinem Franchise länger gespielt als er. Und das ist schon...
Kann man so sagen, ja.
Ja, das ist halt einfach perfektes Casting. Ne?
Gut, ich meine, ne, also wir haben ja eben über Star Trek gesprochen. Ne? William Shatner, den gibt's immer noch.
Ja, klar. Ganz klar.
Ich weiß aber jetzt nicht, wann das letzte Mal als Kirk himself zu sehen war, ja. Aber ja, richtig, also... Das Schönste war dann natürlich jetzt auch, das haben sie dann ja im Prinzip parallel veröffentlicht, haben sie ja dann dieses bekannte Wolverine-Meme, wo er da das Foto von Jean Grey aus der damaligen Serie in der Hand hält. Hm. Das haben sie jetzt mit Hugh Jackman nachgestellt, wo er das auch so einen Bilderrahmen in der Hand hält und dann da drauf steht Number One in the World. Und dann natürlich das unvermeidbare Bild von Deadpool, wie er ähnlich da liegt, und das Bild von Wolverine mit dem, ja, also sozusagen das Meme im Bilderrahmen hat.
Genau.
Ah ja, Humor passt.
Und trotzdem muss man auch sagen, um nochmal auf diesen Einführungsmonolog von Kevin Feige zurückzukommen, auf diesem San Diego Comic-Con Panel, hat er hier auch irgendwo eine gewisse Konkurrenz, glaube ich. Weil Deadpool ist ja, auch wenn das hier irgendwie kolportiert wird, Deadpool und Wolverine ist ein sehr meta-funktionierender Film. Ne? Also da wird sozusagen die Fusion von den 21st Century Studios und Disney wird ja hier reflektiert. Und ne, da wird sozusagen das X-Men-Universum und das normale Marvel-Universum, die werden halt irgendwie so zusammengeführt. Und da wird ständig, werden da Witze draus gemacht etc. Und ich glaube, in diesen Worten, wenn also Kevin Feige irgendwie auch sagt, naja, wir wollen jetzt nicht, ne, wir freuen uns über den Erfolg von Deadpool und Wolverine, aber wir wollen jetzt die nächsten Filme betrachten. Hm. Er geht dann sehr, sehr schnell zum Tagesgeschäft über. Ne? Und da merkt man dann schon, dass er, glaube ich, auch mit Ryan Reynolds in einer gewissen Konkurrenz steht. Also er möchte dann...
Ja, ja, der kennt seine Materie, ja.
Genau, er möchte auch seine eigenen Babys dann wieder pushen.
Also ich fand es eigentlich ganz gut gemacht. Ja, der Plot ist ja klar, es ist ja, geht ja um diese Zeitlinien, die TVA spielt eine Rolle. Und du hast es ja gerade schon angedeutet, das war so ein Send-off für diese 21st oder 20th Century Fox-Ära, die ja dann auch noch symbolisch mit diesem riesigen Dingen, den man ja aus dem Trailer schon kennt, dieses Logo von 20th Century Fox dann auch beerdigt wird. Und ja, ich fand es gelungen. Und guckt es euch an, falls ihr es noch nicht habt. Und irgendwann werden wir hoffentlich auch mal über die ganzen Witze und Cameos und so weiter sprechen können, wenn die Spoilerfrist rum ist. Ja gut, gehen wir auch mal zum Tagesgeschäft über.
Seit wann haben wir uns jemals um Spoilerfristen gekümmert?
Ja, komm, geben wir den Leuten die Chance.
Ja,
na gut.
Also, ja, Tagesgeschäft. Dann ging es ja erstmal, glaube ich, um diesen angekündigten Film Brave New World, Captain America Brave New World.
Ja, der Trailer sah ganz nett aus, fand ich.
Und Harrison Ford scheint ja jetzt als Nachfolger in der Rolle von Thunderbolt Ross, wo ja William Hurt leider verstorben ist, der den ja bisher verkörpert hat, scheint ja richtig darin aufzugehen, der liebe Harrison.
Ja, irgendwie so motiviert habe ich ihn noch nie erlebt, also.
Ja, es geisterten Bilder von ihm durchs Netz, wo er da auch die Hulk-Posen nachmachte. Und ich dachte, meine Güte, was haben sie dem denn gegeben?
Haben die ihm einfach literally das Weiße Haus versprochen, oder? Ich meine, alte Leute da reinzusetzen, scheint irgendwie in zu sein.
Ich glaube, der hat ganz ordentlich verdient. Also die Produktion dieses Films, ne, ist ja auch gekennzeichnet durch viele, viele Reshoots. Und man hat wohl offensichtlich auch Teile, also große Teile des Films nachgedreht und neu geskriptet. Also da ist bei ihm bestimmt auch der ein oder andere Penny hängen geblieben.
Ja, ja, wenn man gerade dann so nachträglich reingeholt wird, dann lässt man sich das natürlich auch vergolden, würde ich sagen.
Nachträglich?
Ja.
Der war doch von Anfang an eingeplant.
Ist das so? Aber also, ich dachte, die hätten eigentlich noch mit William Hurt geplant damals.
Nee, nee, die erste Ankündigung, dass, oder zumindest die ersten Gerüchte, dass er es macht, sind über 1,5 Jahre alt.
Okay.
Richtig, aber es gab halt Test-Screenings, ne, und dann, ja, aufgrund der katastrophalen Reaktion wurde halt ein Großteil des Skripts wieder rausgeschmissen und neu inszeniert, also ich glaube, der Film hat doch sehr, sehr viele Iterationen durchlebt.
Wenn der Film jetzt scheiße wird, dann wissen wir, an wem es lag.
An Harrison Ford?
Nein.
An Alan Smithy.
Ah ja.
Nee, an den Zuschauern von Test-Screenings.
Ja.
Da war nämlich im Zweifel vorher besser.
Okay, gut. Ja, Test-Audiences sind immer
mit Vorsicht zu genießen.
Schwierig.
Wir haben auf jeden Fall erfahren, dass Giancarlo Esposito auch seinen Rollennamen preisgegeben hat. Er wird nämlich den König der Serpent Society spielen. Seth Völker heißt der, alias Sidewinder.
Klingt irgendwie so ein bisschen wie G.I. Joe.
Ja, ne, so ein bisschen. Ne? Auch wenn es nicht Cobra ist, aber die Serpent Society erinnert doch so ein bisschen daran.
Ja, ja, genau. Mhm. Ja, musste ich gerade sofort dran denken. Ja, es sah auch so ein bisschen so aus. Ne? Man sieht ihn ja im Trailer da mit einem Gewehr, glaube ich, durch die Straßen gehen.
Genau, aber der Mann ist ja charismatisch ohne Ende. Ne? Also,
ja. Ja. Schauen wir mal. Also die Reaktionen, die ich bisher so auf diesen Trailer und auch das, was jetzt da auf der Comic-Con bekannt gegeben wurde, gesehen habe, die waren jetzt eher ja zweifelnd bis vorsichtig und teilweise auch wirklich sehr negativ. Also ein YouTube-Video habe ich gesehen, das war betitelt "Ein Film, den keiner braucht oder den keiner haben will". Also ja.
Weiß es nicht.
Ja, ich weiß es auch nicht. Also ich werde es mir angucken und dann werde ich mein Urteil darüber fällen.
Ja. Genau.
Wo kam nochmal Sentry vor? War das in Thunderbolts oder? Ah, Thunderbolts war
es
ja.
Genau, Thunderbolts ist ein gutes Stichwort, weil es wurde, glaube ich, auch erstes Material aus diesem Thunderbolts-Film gezeigt. Und ich habe jetzt so irgendwie aufgeschnappt, dass Florence Pugh, ist ja die Helena Belova,
genau,
also die neue Black Widow sozusagen, die muss wohl sehr gut angekommen sein, auch bei ihren Co-Stars. Sebastian Stan ist natürlich dabei, David Harbour als, wie hieß er nochmal gleich? Red Guardian, ne?
Richtig.
Ja, genau. Alexei Schostakow.
Ja, der ist, glaube ich, ihr Vater oder so. Mhm. Ob das jetzt dann leiblich oder adoptiv ist, lassen wir mal dahingestellt, aber so wurde berichtet. Und
the complex relationship between Belova and Schostakow. Die haben eine complex relationship.
Die andere, wie hieß sie noch, die aus Ant-Man 2?
Ghost. Hannah John Kamen heißt die.
Ghost, ja genau. Die soll ein neues Kostüm haben, wurde gesagt.
Das haben wir ja schon mal gesehen, glaube ich, ne?
Und der Wyatt Russell, der ja US Agent spielt, hat gesagt, alle werden mich lieben. Fand ich schon ein interessantes Statement.
Ich fand ihn eigentlich ganz cool in der Falcon ja. Winter Soldier Serie.
Ja, ja, klar, absolut. Natürlich. Ja. Geglänzt hat er ja dann wirklich eher beim Monarch. Von daher bin ich mal gespannt, ob er das Charisma, was er da ja auch für sich noch ein bisschen ja beanspruchen konnte, dann auch in die Thunderbolts-Geschichte da übertragen kann. Mhm. Also würde mich auf jeden Fall für ihn freuen.
Und wir haben einen Louis Pullman als Sentry.
Wer ist jetzt Sentry überhaupt? Der sagt mir so gar nichts.
Der hat was Gelbes an.
Ja, Wolverine hat auch was Gelbes an.
Und einen blauen Umhang.
Ja, also sie machen auf jeden Fall wieder ein paar Monate Abstand zwischen den Filmen. Also dieses Jahr ist ja der einzige große MCU-Film tatsächlich Deadpool und Wolverine. Also nächstes Jahr kriegen wir wieder mehrere, ne? Also diese drei, über die wir halt so ansatzweise gesprochen haben.
Vier.
Genau, oder vier. Also der erste, ne, der Captain America 4, Brave New World, der kommt also im Februar. Thunderbolts kommt im Mai. Genau. Und Fantastic Four, First Steps, das ist sozusagen das, ne, worauf viele, ja, sehr viel Hoffnung, glaube ich, mittlerweile bei Marvel auch ruht. Der kommt dann im Juli nächsten Jahres, Ende Juli, am 25.
Und zu viel Hoffnung in Fantastic Four Filme zu stecken, ist natürlich nie gut, wie man am letzten sieht.
Ja, oder auch an dem davor.
Die ersten beiden fand ich reasonable. Also man kann sie sich anschauen.
Ja. Also die Fantastic Four Filme mit Ian Gruffudd als Reed Richards, die fand ich eigentlich ganz gut. Also die haben mir Spaß gemacht.
Genau.
Welche waren das jetzt?
Ja, damals ging es ja quasi auch immer so ein bisschen darum, die Lizenz am Studio zu halten. Das war halt noch eine etwas andere Zeit. Und Bernd Eichinger war, glaube ich, von diesen Filmen auch Produzent.
Ja, stimmt, richtig.
Den ersten beiden, also.
Wir reden jetzt von dem mit Chris Evans, oder?
Ja, ja, genau.
Genau, wo er noch die Human Torch war.
Johnny Storm.
Richtig.
Ja, genau. Flamme an.
Also ich weiß jetzt nicht, ob Jessica Alba die beste Besetzung war als Sue Storm, aber da habe ich jetzt auch erstmal nichts Gegenteiliges dran auszusetzen.
Es ist eine spannende Besetzung.
Ja, der Cast hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ich fand Reed Richards auch mit Ian Gruffudd eigentlich sehr gut besetzt. So habe ich ihn mir zumindest immer vorgestellt und das hat auch so mein Bild ein bisschen geprägt. Deshalb war ich jetzt, also von John Krasinski da in dem... Ja.
Was das für ein Unfall war, dieser Film?
Passte schon irgendwie, aber halt, ja, ich habe halt immer noch den Ian Gruffudd irgendwie so in mein Gehirn gebrannt. Von daher mal gucken, ob jetzt Pedro Pascal da dem Ganzen nochmal einen anderen Touch geben kann. Mal gucken.
Also in Multiverse of Madness war das ja eine Art Fancasting, ne? Da wollte man halt John Krasinski und seine Frau irgendwie in den Rollen sehen. Aber ja, wie gesagt, ich finde es spannend, ne, wie dieses neue Cast irgendwie aussieht. Also Pedro Pascal, Eben Moss Backrack als The Thing, Joseph Quinn als Johnny Storm und Vanessa Kirby als Susan.
Ja, warum nicht? Geben wir ihnen eine Chance, würde ich sagen.
Absolut, ja. Klingt erstmal spannend. Aber ne, wie das auch schon sich angedeutet hat, die haben halt eine etwas längere Roadmap, in denen sie vorkommen werden. Denn sie werden halt nicht nur in diesem Film, sondern sie werden auch in den nächsten beiden Avengers-Filmen prominent gefeatured werden. Und das ist wieder so ein Risikospiel, was Marvel hier macht, ne?
Ja, richtig, ja, weil die eben noch nicht etabliert sind. Die Sache ist ja auch so ein bisschen noch, wo wir gerade bei dem Film sind, die Ästhetik von Fantastic Four First Steps soll ja auch so ein bisschen futuristisches 50er Jahre sein. Hm. Also so ein bisschen wie bei
WandaVision.
Fallout. Fallout würde ich jetzt eher sagen. Ja, zumindest vor den Nukes. Also deshalb vermute ich mal, dass das möglicherweise auch eine andere Erde sein wird. Also Multiversum.
Das auf jeden Fall.
Kann mir irgendwie nicht so ganz vorstellen, dass das in dem Main Marvel Cinematic Universe stattfinden wird.
Mm. Naja, gut, da angekündigt ist, dass Galaxus der Gegner sein wird und sie sich den eventuell noch irgendwie nochmal aufwärmen wollen. Gut vorstellbar.
Ja, für mich sieht es ästhetisch aus wie eine Mischung aus WandaVision und The Incredibles. So jetzt im Moment. Was so die Ästhetik angeht.
Für WandaVision kriegen wir erstmal ein Sequel in derselben Ästhetik.
Kriegen wir?
Ja. Hier, Agatha.
Ach so.
Mit ihren drei verschiedenen Titeln.
Agatha All Along, ja, richtig. Ah, ja. Wann kommt das?
September irgendwann, ne?
In the Coven of Chaos, oder wie heißt das Ding?
Nein, nein, das heißt jetzt ganz anders wieder.
Okay.
Ja, Agatha All Along, habe ich doch gerade gesagt.
Genau.
Ja, die unendliche Geschichte der Titelwechsel, ja.
Die haben jetzt drei hinter sich. Also ich fand ja das...
Coven of Chaos, das erste...
Das House of Harkness fand ich am besten.
House of Harkness fand ich auch gut, ja. Ja, von den drei Titeln sind alle nicht schlecht, aber ja, der es jetzt ist, der ist ein bisschen langweilig. Naja.
Hat wahrscheinlich der Marketing-Crowd am besten gefallen.
Ja, wegen der Alliteration, ne? Um mal so ein bisschen jetzt auf diese Ebene zu kommen.
Oh ja.
Naja, jedenfalls... Ja, mal gucken, was da mit den Fantastic Four so läuft. Also schlechter als der letzte bei Fox kann es ja eigentlich nicht werden.
Ein Unfall.
Oh, jetzt habe ich was gesagt.
Reden wir nicht über diesen Unfall.
Ja, und bevor wir jetzt gleich über den fünften Avengers-Film sprechen, müssen wir mal kurz über den sechsten sprechen, denn da ist die Roadmap ja weiterhin klar. Es läuft auf Secret Wars hinaus. Der Titel wurde nochmal bekräftigt und es gibt jetzt, glaube ich, auch ein vorläufig definitives Logo dafür. Ja, aber mehr ist noch nicht so darüber bekannt, außer was man vielleicht aus den Comics schon über Secret Wars weiß, wenn man sie denn gelesen hat.
Ja, aber die gibt es ja von drei verschiedenen Hauptdarstellern. Einmal von Beyonder, einmal von hier Dingensbummens, Kang und einmal von Dr. Doom.
Ja, klar.
Jeweils als Antagonist gibt es ja dreimal die Secret Wars.
Und Kang ist ja jetzt das richtige Stichwort eigentlich, denn Jonathan Majors ist raus.
Und Kang kann gar nichts mehr, genau.
Oh, ja, genau. Also Jonathan Majors hat sich ja durch sein Verhalten ins Abseits geschossen und...
Durch seine rechtskräftige Verurteilung in 2 von 4 Anklagepunkten, genau.
Ja, genau. Und ja, so charismatisch er ja in Loki auch war und möglicherweise auch so ein Stückchen in Quantumania, den ich immer noch nicht gesehen habe.
Grässlicher Film, erinnere uns nicht daran.
Ja.
Einfach totschweigen. Das
ja, ja, genau. Aber man muss es ja kurz erwähnen. Deshalb, ja, also er ist halt raus und jetzt musste man ja irgendwie gucken, dass man den fünften Avengers-Film, der sich ja gerade um Kang und seine Invasion da drehen sollte, irgendwie wieder einfängt.
Wobei man das ja schon durch Loki Staffel 2 ganz gut geschafft hat.
Ja, okay. Aber dann kam halt der Banger. So, Tilo, jetzt darfst du mal.
Bang, bang, bangety bang.
Naja, also erstmal kam ja Joe und Anthony Russo auf die Bühne und haben quasi die Logos und die Namen für diese Avengers 5 und 6 Filme ja tatkräftig irgendwie unterstützend präsentiert, nämlich Avengers Doomsday. Und ja, wie Michael schon sagte, Avengers Secret Wars, quasi der Titel wird beibehalten. Veröffentlicht werden sollen diese Filme aufeinander folgend, jeweils im Mai, einmal 26, einmal 27. Hm. Und der Name Kang Dynasty, der ja ursprünglich Avengers 5 sein sollte, ist also umgeändert worden in Doomsday. Und ja, da ging natürlich bei allen Leuten schon die Antenne hoch. Und
Doomsday klingt aber so wie bei DC.
Ja, das stimmt. Da ist mit Sicherheit was dran, aber...
Steppenwolf's Day, was?
Genau, aber Zack Snyder ist ja hier nicht am Steuer und...
Gott sei Dank!
Bevor wir jetzt den Reveal irgendwie, glaube ich, auch machen, wenn man irgendwie ganz blind durch die Sozialen in den letzten Tagen gewankt ist, Aber dass Joe und Anthony Russo zurückkommen, ist natürlich auch interessant, weil das sind sozusagen mit auch die Architekten des erfolgreichen alten MCUs, ne, würde man jetzt sagen. Also durch die...
Ja, nach der Joss Whedon-Ära.
Genau, durch die Captain America-Filme, also ne, in Phase 2 und 3 und natürlich dann auch Winter Soldier und Civil War und dann später eben Infinity War und Endgame sind sie quasi auch eins mit der DNA von dem erfolgreichen MCU der früheren Jahre verbunden. Und witzigerweise haben ja beide versucht, ne, sich durch andere Projekte frei zu schwimmen. Ja, The Gray Man zum Beispiel ist eins der unfassbarsten, gescheitertsten Projekte, die sie für Netflix beispielsweise realisiert haben. Sie haben es nicht geschafft. Ne? Also sie haben ein Händchen für Action hin und wieder, aber gerade solche Dinge wie Worldbuilding oder sowas sind vielleicht nicht so unbedingt ihres.
Ja, aber das ist so ein bisschen wie das Typecasting bei Schauspielern, ne? Gibt es dann auch Regiecasting?
Ja, auf jeden Fall. Und das, darauf will ich eigentlich auch hinaus. Man hat tatsächlich niemand anders gefunden, der das Mammutprojekt von Avengers 5 und 6 hätte übernehmen wollen. Hm. Und ich schätze mal, die sind immer noch auf Speed Dial bei Kevin Feige und sie haben halt auch gemerkt, dass ihre eigenen Produktionen mit den eigenen Mitteln nicht dort irgendwie landen wollen, wo sie dann landen können. Und weil vielleicht auch die Duffer-Brüder, ne, von Stranger Things im Moment noch nicht frei verfügbar sind, hat man halt...
Ja, aber das ist ja so ein bisschen so, wie man das von Benioff und Weiss von Game of Thrones kennt. Die haben ja dann, wurden ja so gehypt und dann haben sie das Ende geliefert, wo sie danach gar nicht mehr gehypt wurden. Also ich hoffe, dass das jetzt nicht bei den, also bei den Russos, die haben ja schon Erfolg gehabt und auch etwas erfolgreich zu Ende gebracht, eben mit Infinity War und Endgame. Und hoffen wir mal, dass das bei den, wie heißen sie, Duffer-Brüdern? Mhm. Brüdern vor allem.
Brüdern.
Den Bros. Von Bros, genau, den Bros, ja, von Stranger Things dann auch gut zu Ende geht, dass sie dann auch tatsächlich ihre Qualitäten erfolgreich in andere Franchises oder Projekte übertragen können.
Kam von Benioff und Weiss überhaupt noch irgendwas seitdem?
Nein, Gott sei Dank.
Okay. Aber, und das ist auch interessant, sie haben das da nicht bekannt gegeben, aber ich meine irgendwo in den Pressematerialien, sie haben auch wieder denselben Drehbuchautor an Bord. Also James McFeely, der schon die Captain America-Filme und auch die Avengers-Filme mit ihnen quasi zusammen geskriptet hat, der ist auch für diese neuen beiden Teile wieder an Bord. Und von daher stehen die Weichen erstmal jetzt irgendwie so auf Erfolg, würde ich jetzt mal so spekulieren. Ja, die Frage ist halt nur, was erzählen sie jetzt anstatt der Kang-Geschichte?
Genau, da füllte sich, wie man es ja vom Titel her ableiten kann, die Bühne auf einmal mit ganz vielen maskierten Leuten, die alle so einen Mantel wie Dr. Doom trugen und eine Maske entsprechend. Und dann kam der Reveal.
Genau. Einer trat hervor.
Also, ich muss ja sagen,
riss die Mütze runter und...
Eigentlich müsste die Folge jetzt abbrechen.
Das wäre ja gemein, ne? Cliffhanger, ja.
55 ja. Minuten, 52 Sekunden und dann tschack.
Ach ja. Okay, nee, jetzt aber ernsthaft. Also, er nahm die Maske ab und da stand auf einmal...
Robert Downey Jr. Also Iron Man, Tony Stark.
And the crowd goes wild.
Genau, bevor erstmal die Synapsen dann wieder... versuchten, Logisches aus diesem Reveal herauszubringen, war erstmal natürlich der Hype riesengroß und alle Leute klatschten und schrien und die Fotos flogen nur so durch die Socials.
Ja, ich habe es tatsächlich auch mehr oder weniger live erlebt. Ich war auf einem Discord-Server nachts noch unterwegs, war ja, glaube ich, irgendwie zwischen 3 und 4 Uhr, war gerade noch so kurz vorm ins Bett gehen, am Durchgucken, was gerade noch so unterwegs ist und dann auf einmal postete dann jemand sozusagen die Live-Tweets aus der Halle H und da kam dann auf einmal dieser Tweet dann da reingeflattert und alle auch erstmal so, wow, was da denn? Und ja, genau.
Genau, also man verlässt das Multiverse.
Ja, was macht man jetzt daraus?
Das ist die Ankündigung von Anthony und Joe Russo war, ne, das wird eine neue Geschichte, die im Multiverse immer noch stattfindet. Das ist jetzt eher Anlass zum Bauchweh als zur Riesenfreude, würde ich jetzt mal so sagen. Denn die meisten Leute sind, glaube ich, des Multiverses mittlerweile so ein bisschen überdrüssig.
Och, findest du?
Ja, ich glaube schon. Also
ja, es hat halt so eine Art von Beliebigkeit, oder?
Genau.
Weil jemand, der halt wie jetzt Robert Downey Jr. eigentlich mit dem MCU fertig war, auch nach eigenen Aussagen, oder Chris Evans ja eben auch, die können jetzt ja immer mal wieder noch durch dieses Gimmick des Multiverse zurückgebracht werden.
Aber was heißt die Gimmick? Das ist doch ein zentraler Bestandteil des Marvel-Universums aus den Comics. Also
ja, ja, natürlich. Es ist zentraler Bestandteil, aber auch irgendwie ein Gimmick, so wo du halt sagst, ja, jetzt ist eben eine gewisse Beliebigkeit da. Und das muss ja dann im Ende eben auf das Secret Wars hinauslaufen. Also
ja.
Also es ist halt schwierig gerade. Also die Phase kann halt jetzt gut sein, kann aber auch schlecht sein. Und ich weiß ja jetzt nicht, wie ihr das so aufgenommen habt. Ich denke erstmal, okay, kann ja sein, dass das irgendwie aus den Comics bekannt ist, was es anscheinend ist. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich die Frage, was macht das MCU jetzt damit? Was macht Marvel bzw. Disney jetzt damit? Und sind sie in der Lage, das Ganze auch zu einem Erfolg zu machen, der auch kreativ und ja, vom Schreiben der Handlung und so weiter ja nachvollziehbar gut ist.
Ich meine, du musst doch jetzt überlegen. Also die nächsten 1, 2, 3, 4, 5, 5 der nächsten 6 Projekte haben nichts mit dem Multiversum zu tun.
Wer weiß.
Also A Gather All Along, die wird ziemlich sicher auf Selbstfindungskurs auf der Erde sein.
Ja, aber das ist ja Serie.
Ja gut, Brave New World wird auch, genau. aber ja.
Thunderbolt genauso.
Das war ja noch nie wirklich verbunden, was die Disney Plus Serien und die Kinoproduktionen betraf.
Ja, das Multiversum bleibt da so ein bisschen außen vor, wenn wir nicht gerade bei Loki sind. Aber ja, Thilo, wie denkst du denn jetzt darüber? Also du hast ja gerade schon gesagt, ambivalent.
Genau, absolut ambivalent, weil man geht also jetzt wirklich hin und nimmt eine der Figuren, die nicht nur ursprünglich sozusagen am Gründungstag des MCUs beteiligt waren, nämlich Tony Stark, in der Rolle von Robert Downey Jr. hin und...
Oder andersrum.
Genau, oder andersrum. Man kann sie ja tatsächlich auch nicht mehr wirklich voneinander trennen manchmal. Und geht also wirklich hin und nimmt einen der berühmtesten Figuren aus dem alten MCU heraus und formt sie sozusagen in einen Gegenspieler. Bei mir hat es als allererstes diesen alten Joker-Spruch herausgekitzelt. You die a hero or you live long enough to see yourself become a villain.
Ja, der wurde auch ganz häufig in Social Media zitiert.
Genau.
Why so serious?
Und deswegen glaube ich halt auch einfach zusammen mit dieser Aussage von den Russo-Brüdern, dass es sich hier um eine Multiverse-Geschichte handeln wird, werden wir hier eine Art Tony Stark-Alternativversion bekommen, der sozusagen an irgendeinem Punkt der Timeline eben böse geworden ist. Deswegen sieht er halt auch so aus wie Tony Stark. Also er hat ja sozusagen den Reveal auf der Bühne gemacht. Er hat sich die Maske runtergenommen, er hat sich sogar eine Sonnenbrille aufgesetzt. Also in allerbester Tony Stark-Manier, ne? Was kann man sonst noch Ikonischeres machen?
Er hat ja auch diese Pose gemacht, die ja ikonisch geworden ist aus dem ersten Iron Man-Film, ne? Ja. Wo er da diese Waffen vorführt in der Eröffnungssequenz.
Genau.
Ja.
Genau, und spätestens da muss man jetzt irgendwie sagen, wie ordnet man das jetzt sinnvoll für sich ein? Es gibt natürlich auch in den Comics, also in den Marvel-Comics, auch immer eine böse Version von Iron Man, den Superior Iron Man zum Beispiel, ne? Und es kommt tatsächlich am Ende des Tages darauf an, wie sich eben die Russo-Brüder mit ihrem Drehbuchautoren McFeely hinstellen und das Ganze verkaufen. Weil wenn man es geschickt macht mit verschiedenen Story-Elementen, zum Beispiel, vielleicht hat er sich damals bei Endgame selber gesnappt, ne, und ist in eine andere Dimension versprengt worden. Oder er kam dann eben bereits aus der Höhle in Iron Man 1, ne, vielleicht eben nicht als Iron Man raus, sondern als Dr. Doom, wer weiß.
Naja, wer weiß. Ja.
All diese interessanten Aspekte.
Oder es ist so eine Mysterio-Geschichte wie bei Spider-Man, dass das irgendwie so ein Vorspielen ist, also dass da jemand eine Rolle spielt oder sowas. Ja, wer weiß. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu machen, aber ich bin jetzt mal vorsichtig optimistisch, dass die Russos und dieser, wie heißt der, McFeely?
Ja, genau, so Michael oder Stephen McFeely, ja.
Und der Autor McFeely das dann schaffen, das dann irgendwie auch hoffentlich sinnvoll zu erklären und es nicht zu einem Cringe-Fest werden zu lassen. Also jetzt im Sinne von, dass man den Charakter durch den Dreck zieht. Also, weil ich habe jetzt schon ein paar Meinungen dazu gesehen und die waren jetzt alle eher so verhalten und also natürlich die Ausflippenden, ne, wie du sagtest, ne, bevor dann der Verstand wieder einsetzt. Und diejenigen, die dann schon ein bisschen darüber nachgedacht haben, also eine krasse Meinung habe ich zum Beispiel gesehen, dass das eine kreative Bankrotterklärung sei.
Ja gut, das hörst du öfter.
Soweit würde ich jetzt erstmal noch nicht gehen, weil wir halt noch nicht wissen, wie sie es erklären und wie es ausformuliert wird. Aber man kann natürlich trotzdem sagen, okay, wir bringen jetzt jemanden weg, der als Person des Marvel Cinematic Universe nach vorne gebracht hat, ja, wie du eben schon sagtest, aus den Startlöchern befördert hat. Und mit einem Knall, mit einem Snap dann auch ja, abgetreten ist. Also besseren Heldentod kann man sich ja eigentlich gar nicht vorstellen, wie bei Iron Man. Ja, und dass man dann eben die Person nochmal zurückholt. Aber die Probleme, wurde dann auch argumentiert, die Probleme des MCU liegen ja nicht daran, dass die falschen Personen vor der Kamera stehen, sondern dass die Skripte nicht mehr mithalten können.
Ja, oder dass die Leute einfach dieselbe Origin-Story zu häufig schon erlebt haben.
Aber deswegen entfernen sie sich ja mittlerweile von Origin-Stories.
Ja, ja, aber trotzdem, also ich meine, es ist nicht von ungefähr, ne, und das ist sozusagen auch Teil des Narrativs, dass Hugh Jackman gerade eben dieses große Revival halt feiert als Wolverine. Ne? Und ich glaube ganz klar, in dieser kurzen Abfolge, und das hatte auch, glaube ich, in letzter Sekunde wurde auch die Premiere von Deadpool und Wolverine nochmal wieder eine Woche oder so nach vorne gezogen. Dieses Timing zusammen mit der San Diego Comic Con, ich glaube, das ist auch wirklich Teil des Narrativs. Und ich glaube, da geht es auch tatsächlich darum, einfach diesen Hype und dieses Hoch, was dieser Film gerade im Kino sozusagen bewirkt und in der öffentlichen Wahrnehmung, dass Kevin Feige das auch ganz bewusst eben ausnutzen wollte, um diese News zu lancieren, um die nächsten Jahre quasi für das MCU wieder ein bisschen attraktiver zu machen. Aber wie Michael, du auch schon genau gesagt hast, ich glaube, das Problem sind halt echt, dass die Leute keinen Bock mehr drauf haben auf diese althergebrachten Heldenfilme, die Superhelden-Stories. Und das wird verdammt schwer sein, glaube ich, einen Film, der eben nicht dieses, in Anführungszeichen, so ein bisschen nihilistische, destruktive Meta-Element, wie das eben Deadpool und Wolverine abfeiert, machen, sondern dann eigentlich wieder zu althergebrachten Straßen zurückkehrt, dass der das dann eben zufriedenstellend hinbekommt und die breiten Massen wieder so mobilisieren kann, wie das der aktuelle Film eben gerade macht.
Eine andere Frage, die ich mir da allerdings auch noch in dem Zusammenhang gestellt habe, ist, okay, wenn du jetzt den Robert Downey Jr. als Dr. Doom da hast, als großen Bösewicht, okay, damit hast du ja schon mal ein Ausrufezeichen gesetzt, weil Dr. Doom kennt jeder, Robert Downey Jr. kennt jeder, aber auf der anderen Seite, was hast du denn jetzt dann bei den Avengers als Lineup? Du hast jetzt Falcon, also als Captain America.
Doctor Strange.
Aber ist der denn ein Avenger?
Immer wenn er gebraucht wird.
In dem Sinne?
Ja, ja.
Immer wenn er gebraucht wird.
Ich denke schon.
Ja, Spider-Man ist ja eigentlich aus dem Picture raus erstmal.
Ja, du hast eben die Fantastischen Vier. Ne? Das war ja ursprünglich.
Ja, aber die sind ja auch keine Avengers.
Ja, aber die werden
auch. Die Thunderbolts sollen ja auch drin vorkommen. Ja, aber ich bin irgendwie noch nicht so ganz sicher, ob das wirklich noch das ist, was man sich unter den Avengers vorstellt. Ich weiß auch nicht, ob Thor drin vorkommen soll. Kann ich mir irgendwie auch noch nicht so richtig vorstellen.
Auch Thor, wenn er Bock hat, kommt er immer. Ich meine, der sitzt jetzt gerade in seinem Wohnwagen, aber.
Sagen wir es mal so: Es gab vor kurzem ein Interview von Benedict Cumberbatch, also dem Schauspieler von Doctor Strange. Der meinte, er hätte zuletzt wieder in einem neuen Avengers-Film mitgespielt oder Dreharbeiten absolviert.
Oh, okay.
Und wenn man Secret Wars gelesen hat in dieser Inkarnation aus den 90ern, dann weiß man, dass es eine Figur gibt, nämlich den Sheriff von Agamotto, die rechte Hand von Dr. Doom, der sozusagen eine Armee von Thors, einen Thor-Corps, um es mal in Bezug auf den aktuellen Kinofilm Deadpool und Wolverine aufzugreifen.
Ja, das Deadpool-Corps, ja, das
genau,
ist ja
schon aus dem Trailer. Und der besteht halt tatsächlich aus Thor-Varianten. Also auch Chris Hemsworth wird höchstwahrscheinlich nochmal in Secret Wars spätestens ein Comeback feiern.
Hat er nicht eh bestätigt, dass er noch mindestens einen Thor-Film machen möchte?
Taika Waititi ist doch bestimmt
dabei. Nee, der macht keinen mehr.
Nein.
Und selbst wenn er einen macht, der macht keinen mehr. Punkt.
Der macht jetzt wieder einen Star-Wars-Film, wetten.
Oh mein Gott, ja, der steht immer noch aus.
Das werde ich beides persönlich zu verhindern wissen.
Na, gucken wir mal. Ich fand ja den lustigen Thor eigentlich ganz gut.
Ja, aber irgendwie
aber gut.
Hatte nur für einen Film funktioniert.
Ja, sie sind halt echt ein bisschen off the rails im letzten gegangen.
Ja, keine Ahnung. Bitte? Ja, es hat so ein bisschen die Frage, was man davon erwartet. Ne? Und ob man das jetzt off the rails oder ob man einfach vielleicht anhinscht. Ja. Also keine Ahnung. Ist halt dann auch, glaube ich, ein Stück weit Geschmackssache.
Naja, es gab zumindest, um das Bild noch zu vollenden, es gab natürlich auch bei der Wahl von Robert Downey Jr. jetzt ungeachtet seiner jüngsten Erfolge, ne, er hat ja in Anführungszeichen erstmal versucht, sich als Charakterschauspieler zu etablieren, hat durch den Oppenheimer-Film auch alle möglichen Preise abgeräumt, die man in der Branche nur bekommen kann. Er hat sozusagen seinen Weg
als... Ja gut, als den Academy Award. Ne?
Und einen Golden Globe, oder?
Genau, er hat seinen Charakterschauspieler-Status durch den Oscar zementiert und jetzt geht er also hin, ne, und sagt... Different Mask, Same Task, geht also wieder zurück ins MCU. Da ist man wieder mit so einem Fragezeichen im Kopf, wo man sich dann denkt, zumindest als jemand, der gerne dieses Filmbusiness auch betrachtet, was soll denn der ganze Aufwand, ne, wenn du jetzt tatsächlich wieder den einfachsten Weg einschlägst? Natürlich gibt es da eine Menge Kohle für. Und es gibt auch diese langanhaltenden Gerüchte, dass es einen Sherlock Holmes 3 geben wird, wo er mit Jude Law wieder zusammen das Duo in der Baker Street bilden wird. Aber ich habe nicht wirklich, also ich kann da keine logische Erklärung für finden, wie man als Schauspieler, der eine Karriere vorantreibt, sich irgendwie so verhält, weil ich wäre ja jetzt schwer davon ausgegangen, dass er jetzt sozusagen im Indie-Kino oder ne, in anspruchsvolleren Geschichten mehr oder weniger sein Zuhause sucht und vielleicht mal einen Film mit, weiß ich nicht, Lanthimos oder sowas plant. Aber nö.
Bei Sherlock Holmes 3 übrigens laufen irgendwann ein paar Jahren die Optionen aus auf die Wiederverfilmung des Stoffs. Also das Problem, was gerade besteht, ist wohl, dass die...
Aber der ist doch schon in der Public Domain, oder?
Irgendwas war da. Vielleicht liegt es auch an Optionen der Schauspieler.
Das mag sein.
Die Produzentin meint auf jeden Fall, sie hat gerade Schwierigkeiten, einen Stoff zu finden, den sie sinnvoll verfilmen könnte, wo Robert Downey Jr. und Jude Law dann auch Ja sagen würden.
Ja, okay, das ist natürlich ein anderes Problem, aber ja. Also ja, ich bin mir da nicht so ganz so sicher. Also einerseits, also bei Wolverine war die Ausgangssituation ja ein bisschen eine andere, weil Hugh Jackman halt gesagt hat, okay, ich bin so langsam zu alt für den Scheiß. Und ne, dass das einfach aus den Möglichkeiten seiner Körperlichkeit, die ja Logan auch auszeichnet, eben nicht mehr möglich ist, den noch länger zu spielen.
Also noch ein, zweimal vorkommen, hieß es.
Wo er jetzt bewiesen hat, ganz so endgültig ist es ja nicht. Und es wird ja von den kleinen Spoiler, erlaube ich mir jetzt, wird ja dann von Deadpool auch gesagt, ja, du wirst den Scheiß machen, bis du 90 bist, ja. Also das kommt ja in dem Film dann auch vor. Ja,
Mr. Feige hat auch schon gesagt, also der wird noch ein paar Mal vorkommen.
Ja, ja, klar. Nein, ich meine, das funktioniert ja auch. Und bei anderen, die eben aus anderen Gründen da ausgeschieden sind, da wurde ja auch nicht danach gefragt. Also von daher halte ich es dann bei Robert Downey Jr., der hat gesagt, ich bin fertig damit. Und auch bei Chris Evans, der hat auch gesagt, ich werde nicht mehr Captain America spielen. Ja, finde ich es dann ein bisschen schwierig, wenn sie dann sagen, aber ich komme für eine andere Rolle zurück.
Aber ich meine, technically haben sie sich dran gehalten.
Ja, ja, ja. Aber es ist ja jetzt eine Frage, ob du jetzt als Cameo oder als Hauptdarsteller auftrittst. Ob du jetzt Protagonist oder Antagonist bist, ist halt die andere Sache. Und eine andere Kritik habe ich auch noch gesehen, dass man eben, ja, Dr. Doom ist ja eigentlich eine ganz andere Person als Tony Stark. Und ob man da dem Charakter nicht, also ob man da dem Charakter mit Anlauf eben nicht gerecht werden will, den er eigentlich in seiner langen Historie hat als Gegenspieler der Fantastic Four.
Das stimmt.
Und übrigens, wie sich bisher schon einige Leute im Internet echauffiert haben, auch eine ganz andere Ethnie.
Ja, ja, klar, er ist Osteuropäer gewesen, Victor von Doom. Ja.
War das irgendein Kunststaat von Marvel oder war das ein echter Staat, wo der herkam?
Latvia.
Ja, ja.
Also ein Staat, der irgendwie...
Latvia? Ist das nicht Lettland?
Latveria, so heißt das Ding.
Latveria, ja. So ähnlich wie Sokovia ist ja auch...
Genau, also soll zwischen Ungarn, Rumänien und Serbien liegen.
Ja, also von daher, das ist auch durchaus ein valides Argument. Also ich würde das aber nicht von dem Rest, was ich eben gesagt habe, trennen wollen, weil er eben eine eigene Persönlichkeit ist, eine eigene Figur, die eine eigene Herkunftsgeschichte hat und auch natürlich eine eigene, ja, Anti-Helden- oder Bösewicht-Geschichte hat mit den Fantastic Four. Ob man dem dann gerecht wird, indem man jetzt in der ersten, ja, MCU-Äußerung da gerade Robert Downey Jr. als eine Tony Stark-Variante reinsetzt, weiß ich halt nicht.
Ja, ist halt schwierig. Ne? Am Ende ist es eine Elseworld-Geschichte. Und da kann man natürlich dann auch, wenn es nicht funktioniert, kann man auch relativ schnell wieder sagen, okay, ziehen hier einen Schlussstrich, ne, und bewegen uns wieder in andere Richtungen.
Apropos Schlussstrich, was mich noch so ein bisschen fragend hinterlässt, ist auch, warum macht man denn jetzt nichts mit den X-Men?
Gibt es doch auch einen angekündigten Film.
Gibt es?
Yep.
Ja, aber wann soll der denn kommen? Der
hat noch kein Datum, aber wird Phase 6 sein.
Aber das hätte ich mir jetzt eigentlich erwartet, dass man jetzt all in geht mit den X-Men und auch sich nicht mehr großartig an der Origin-Story aufhält, sondern einfach sagt, okay, hier sind die X-Men und gib ihm. Und na gut, wo man auch so ein bisschen sagen muss, wo dann Marvel auch wirklich den Ball hat fallen lassen. Also, ne, they dropped the ball, ist die Geschichte mit den Inhumans. Ja, nachdem die Serie gefloppt war, hat man seitdem ja gar nichts mehr davon gehört. Wenn man jetzt mal von Anson Mount in seiner Rolle da in Doctor Strange absieht, wo er noch einmal den Black Bolt gespielt hat. Also fand ich ein bisschen schade.
Ich glaube, Kevin Feige spielt so ein bisschen auf Zeit. Also wie ich das vorsichtig vorhin versucht habe anzudeuten, ich glaube, Ryan Reynolds, ne, ist halt so stark mit Deadpool und auch jetzt dem Erfolg davon verbunden, dass sich Kevin Feige da so ein bisschen in seiner Platzhirsch-Position eventuell auch angegriffen fühlt. Und deswegen hat er halt auch diesen Panel, ne, so extrem in eine andere Richtung gelenkt. Und deswegen versucht man halt auch über diese News mit Robert Downey Jr. so ein bisschen vielleicht auch den Glanz, den Deadpool gerade errungen hat, so ein bisschen auch zu nutzen, in Anführungszeichen, für nicht so altruistische Gründe, des gemeinsamen nach vorne gehen, sondern dass man halt sagt, okay, Deadpool steht ja so für sich alleine, der hat in Anführungszeichen jetzt erstmal mit den zukünftigen Folgen nichts zu tun und deswegen will man vielleicht auch diese Geschichte mit den X-Men oder dem X-Force, das gab es ja in Deadpool 2 beispielsweise auch schon, will man vielleicht im Moment noch gar nicht aufmachen, sondern erstmal gucken, wie können wir den Momentum, den diese Kinoveröffentlichung jetzt gerade generiert, wie können wir den für das MCU in der nächsten Phase größtmöglich oder bestmöglichst auch nutzen und nach vorne gehen. Und ich glaube, da versucht Kevin Feige ganz geschickt, in Anführungszeichen auch, ohne Ryan Reynolds jetzt direkt ans Bein zu pissen, aber er versucht halt sozusagen das Steuer wieder in seine Richtung rumzureißen.
Aber das war die Meldung von 2023 irgendwann.
Aber das ist halt auch schon wieder ein Jahr her dann, oder?
Naja, nicht ganz. Es war so November 2023.
Marvel Studios XXI Meetings soon to hear writers' pitches for coveted X-Men Job, hat Max mir gerade geschickt.
Genau.
Ja, also ich weiß nicht. Wie gesagt, ich hatte eigentlich erwartet, dass sie es jetzt direkt mal machen. Und von den ganzen anderen Sachen wie Blade hat man ja jetzt dieses Jahr auch noch nicht so viel gehört. Ich meine, das wird wahrscheinlich produziert und entwickelt und so weiter und so fort. Und ja, also bin da noch so ein bisschen hin und her gerissen.
Also hier gibt es sogar schon einen Drehstart. Viertes Quartal 2025.
Ja.
Oh, naja. Das ist auch noch hin.
Soll der gedreht werden, der Film. Wurde wohl schon irgendwas in Pinewood reserviert.
Ich würde ganz gerne noch, wo wir es gerade von Daten haben, über die Veröffentlichungstermine reden. Mhm. Weil wir haben ja gerade so im Vorbeigehen auch kurz erwähnt, also der Avengers 5, Doomsday ist ja für Mai 26 angekündigt. Und es gibt einen kleinen anderen Film, der auch für Mai 26 angekündigt ist, nämlich der Mando und Grogu-Film.
Wenn er denn so schnell kommt.
Ja, das, wie gesagt, die haben ja jetzt mit den Dreharbeiten begonnen. Also das sollte doch tatsächlich dann zeitnah auch passieren. Genau, gucken wir uns das nächste Datum an. Dezember 26, wo eigentlich der Ray-Film geplant ist, da hat vor wenigen Wochen Dune 3 seine Flagge gepflanzt.
Ja, das hatten wir auf dem Discord auch schon besprochen gehabt, ne, Michael?
Mhm. Es scheint also so, als hätte niemand mehr Angst vor Star Wars, um das mal zu subsumieren.
Ja, wobei man sagen muss, Dune hat sowieso keine Angst vor Star Wars, weil die Fanbase eine etwas andere ist. Und umgekehrt müsste wahrscheinlich eher Star Wars für Dune Angst haben, weil Dune ihnen halt die Mehrfach-Viewer wahrscheinlich wegkannibalisieren wird. Was das ist, wovon Star Wars im Boxoffice größtenteils lebt. Also, dass Leute den Film 10 bis 12 mal schauen.
Genau, aber das hat natürlich auch was damit zu tun, dass Dune 2 schon signifikant erfolgreicher war als Dune 1. Und natürlich da quasi direkt auf einer Welle, ne, der öffentlichen Wahrnehmung auch schwimmt, im positiven Sinne. Und keiner so wirklich weiß, wie der Ray-Film, also Episode 10, wie immer er dann auch heißen wird, angenommen werden wird, wenn er dann irgendwann in 2,5 Jahren halt das Licht der Leinwand erblickt.
Ja, ich glaube, das Problem, was man dabei hat, ist so ein bisschen, bei Dune weiß man eben schon, worauf man sich einlässt. Und bei dem Ray-Film...
Ja, weiß man das wirklich?
Naja.
Also Dune 3 wird ja doch ein bisschen anders werden. Das weiß halt jetzt so in der allgemeinen Wahrnehmung noch niemand. Aber wer die Bücher gelesen hat, der weiß genau, was da wahrscheinlich passieren wird.
Ja gut, aber ich meine, man könnte ja halt die Bücher lesen. Also das meine ich ja jetzt gerade. Man weiß ja schon, worauf man sich einlässt, wenn man sich denn für Dune ohnehin schon interessiert hat. Man weiß aber auch schon, dass es qualitativ hochwertig sein wird, wenn man die ersten beiden gesehen hat. Und dann ist halt so ein Film, wo der Track Record des Franchises eben nicht so rosig war in den letzten Jahren, dann ja, ist natürlich die Aussage, dass man sich dann vielleicht keinen Bammel mehr vor Star Wars macht, gar nicht so falsch.
Aber es ist trotzdem interessant, dass man halt so ganz aggressiv, also da ne, direkt diese Daten sich auch dann raussucht.
Also gerade jetzt, wenn man jetzt innerhalb von Disney schaut, ist es dann natürlich komisch, dass sie sich dann sozusagen innerhalb von den ja, Disney-Tochterfirmen gegenseitig Konkurrenz machen wollen mit Marvel und Star Wars.
Ja. Kann ich mir noch nicht vorstellen, dass es dabei bleiben wird.
Ja, und das ist ja das Schlimme daran. Also wo willst du den Mando und Grogu-Film dann hinschieben? Im Mai 27 kommt dann Avengers 6 Secret Wars. Also Mai ist ja immer so ein ne, Traditions-Star-Wars-Datum gewesen ne, für viele der Prequels und OT-Filme, auch wenn die Sequels dann im Dezember gestartet sind. Aber ja, ist halt schon zumindest sehr interessant.
Jetzt werfe ich noch ein Datum in den Ring. Dezember 2027, Avatar 4.
Ja, aber wen interessiert das?
2 Milliarden Dollar, beide Filme. Naja, das interessiert schon genügend Leute, vor allem, weil es halt Familienfilme sind. Und naja, der zweite Film immer noch mehr überzeugt hat, als das meiste, was Star Wars geliefert hat.
Ja, aber gräbt das dann Star Wars oder Dune oder so die Zuschauer ab?
Das glaub ich jetzt Avatar nicht. Ist erfolgreicher als alles, was Dune bisher zustande gebracht hat und auch als das meiste, was Star Wars so zustande bringt.
Ja, aber der erste Avatar.
Der zweite war auch über 2 Milliarden.
Ja, man muss jetzt irgendwie die Rezeption ne, im Feuilleton unterscheiden von einem allgemeinen Feedback. Und da wissen wir ja, Avatar 1 hat ja sozusagen das 3D reanimiert fürs Kino. Ne? Es ist jetzt eine Geschichte, die papierdünn ist. Ich finde auch die des zweiten Teils papierdünn, aber die Allgemeinheit hat halt entschieden,
ich fand's ein bisschen dichter,
beide Filme über die 2-Milliarden-Marke zu heben. Und deswegen sind das natürlich schon irgendwo Filme, die auch die ernst zu nehmen sind und ganz klar, mit denen man rechnen muss. Aber wie gesagt, es ging mir einfach nur darum, mal kurz aufzuzeigen, okay, wir haben jetzt auch plötzlich In-House-Konkurrenz zwischen dem MCU und Star Wars-Produktionen und ich hoffe halt nur, dass das Star Wars dann...
Und vor allem auch mit demselben Schauspieler.
Richtig, genau. Ja, Pedro Pascal und so. Ja, also ich hoffe nur, dass Star Wars halt nicht den Kürzeren zieht und irgendwie dann unter den Bus geschmissen wird, aber das wird die Zukunft, glaube ich, zeigen.
Bevor wir es jetzt dann gleich mal auch hier beenden wollen, noch eine letzte Frage, die klang ebenso schon mal so ein bisschen an. Ich glaube, es eignet sich jetzt so ganz gut als die letzte Fragestellung. Würdet ihr es gut finden, wenn so große Franchises wie Marvel und Star Wars insbesondere jetzt zwischendurch auch mal längere Pausen einlegen würden zwischen ihren Veröffentlichungen?
Ich meine, bei Star Wars geht es ja sowieso durchgehend mit den Romanen und Comics weiter.
Na, ich meine jetzt aber, was die Bewegtbild-Sachen betrifft. Also jetzt nicht Animationsserien, aber so die Live-Action-Sachen. Weil gerade bei denen hat man ja auch bei Marvel, aber eben auch bei Star Wars ja durchaus meandernde Qualität festgestellt, wenn man es mal möglichst neutral ausdrücken möchte.
Also rein was die Filme angeht, sind wir mit dem aktuellen Veröffentlichungsdatum, glaube ich, sowieso schon bei der längsten Pause seit den Prequels angekommen, oder? 2027 kommt der Film, glaube ich, ne?
Wenn er denn kommt.
Wenn er denn kommt, da sind wir bei 8 Jahren. Das ist länger als zwischen The Clone Wars und Episode 7 vergangen ist.
Nochmal, Mando und Grogu ist für Mai 26 angekündigt.
Ach, 26. Okay, dann haben wir genau gleich lang wie zwischen.
Das sind 7 Jahre ungefähr.
Clone Wars und Ding.
Ja. Aber ich glaube halt einfach die Idee.
Aber die Frage bleibt.
Genau, um auf deine Frage zurückzukommen. Die Idee ist natürlich lobenswert. Ich glaube aber, die Gesellschaft hat sich mittlerweile zu stark verändert. Wir können nicht mehr mit diesen Maßstäben herangehen, wie wir das vielleicht noch vor 10 Jahren gemacht hätten. Durch die allgegenwärtige Verfügbarkeit von Musik, von Filmen in den Streaming-Netzwerken, die hat halt eben auch in Anführungszeichen zu einer Abwertung von all diesen Medien mit beigetragen. Und wenn Studios hingehen, wie häufig passiert in den letzten Monaten und bereits 3 Wochen nach der Kinoveröffentlichung sie als digitalen Kauf verfügbar machen, um noch ein bisschen zu kapitalisieren, dann macht das natürlich auch mit den Konsumenten irgendetwas. Ne? Und die Erwartungshaltung in Anführungszeichen eines Stellenwerts für eine Kinoproduktion, die sind einfach nicht mehr da. Ich bin in den 80ern irgendwie aufgewachsen. Bei mir hat es teilweise 3 Jahre gedauert, bis ich einen Film auf VHS kaufen konnte und dann zu Hause gucken konnte. Ne? In der Zwischenzeit hatte ich nichts außer vielleicht einem Filmroman oder einem Soundtrack, mit dem ich die Erfahrungen, die ich mit diesem Film emotional im Kino gemacht hatte, hätte wieder aufleben lassen können. Und diese Welt existiert aber nicht mehr. Und ich glaube, das ist auch irgendwo der Kasus Knaxus. Ich glaube, das ist eine Entwicklung, die kann man nicht mehr von jetzt auf gleich irgendwie rückgängig machen. Und man muss ganz klar auch sagen, Avatar 2 hat das ist jetzt so das Extrembeispiel. Ne? Der hat irgendwie eine Dekade gebraucht, um einen zweiten Teil auf die Leinwand zu hieven. Da kann man jetzt sagen, okay, das ist vielleicht ein Paradebeispiel dafür, was man machen kann, um sozusagen diese Mangelerscheinung hervorzurufen und dann ein Produkt zu produzieren, was dann irgendwo diesen Hunger bedient. Aber ich glaube, so einfach ist das nicht und das funktioniert halt auch nicht bei vielen Dingen. Und ich glaube, Star Wars und Marvel, das sind gerade zwei Franchises, die ganz stark damit zu strugglen haben, dass sie auf Disney Plus auch durchschnittliche bis minderwertige Serien über die letzten Jahre veröffentlicht haben.
Mhm. Ja, das meinte ich ja, dass man sich vielleicht eher so auf diese Leuchtturmprojekte.
Ja, aber der Frust, der Frust an der Fanbase ist halt zu groß, weißt du?
Konzentrieren sollte, also so Filme, dass man einfach.
Nee.
Ja, aber welcher Frust? Meinst du, dass sie kein neues Material kriegen oder wie? Weil das hatte Max ja eben schon mal gesagt, aber der.
Dass der Zauber nicht da ist. Man hat nicht genügend Qualität in die Produktion von diesen Disney Plus Serien gelegt.
Ja, ja, ja.
Wenn man sich anguckt, wie Echo gewesen ist dieses Jahr, ne, was das MCU betrifft, oder Secret Invasion. Das sind also zwei total abschreckende Beispiele, die ultra teuer waren, die aber qualitativ, erzählerisch halt überhaupt nicht das geliefert haben, was man sich unter einem hochwertigen MCU-Produkt vorstellt. Und bei Star Wars ist es halt.
Wobei ich Secret Invasion noch okay fand. Also im Rahmen.
Uiuiui, naja. Das wollen wir jetzt hier nicht irgendwie ausführen, aber wie gesagt, die Kritiken sind ja da. Das ist auch nicht immer alles destruktiv. Ne? Man kann das auch tatsächlich ganz objektiv.
Ja, aber Tilo, meine These war ja eigentlich, dass man vielleicht wirklich mal wieder weniger veröffentlichen sollte, um sich eben genau auf die Qualität konzentrieren zu können.
Aber das ist einfach eine wirtschaftliche Entscheidung. Du musst veröffentlichen, weil dir sonst die Abonnenten abspringen.
Ja, aber Max, du hast doch selber schon als deine Meinung hervorgebracht, dass Star Wars Animation einfach kann.
Ist richtig.
Ja.
Dazu stehe ich auch weiterhin.
Genau, und wenn man jetzt sagt, okay, wir produzieren jetzt erstmal keine Live-Action-Serien mehr, sondern konzentrieren uns erstmal darauf, die Filme, die wir jetzt angekündigt haben, auch gut und richtig qualitativ hochwertig zu machen. Und produzieren stattdessen erstmal nur noch für den TV-Bildschirm eben Animationsserien, die ja wirklich auch gut sind. Ja, haben wir ja eben auch schon länger drüber gesprochen. Ja, dann wäre das doch eigentlich the way to go. Und bei Marvel, die haben ja auch die Kapazitäten zu sagen, okay, wir produzieren jetzt auch dann vielleicht nur noch 2 Serien pro Jahr, wenn man es jetzt mal irgendwie so quantifizieren möchte, aber die dann halt auch wirklich als Banger, also so wie Loki zum Beispiel.
Also ich muss sagen, ich glaube, wir sollten einfach mal eine ganze Folge dazu machen, in der wir sezieren, was Disney seit der Lucasfilm-Übernahme für kreative und wirtschaftliche Entscheidungen getroffen hat und wie diese Entscheidungen auf kreativer Ebene desaströs und auf wirtschaftlicher Ebene kurzfristig sehr erfolgreich, langfristig wahrscheinlich desaströs waren. Fände ich mal einen ganz interessanten Ansatz.
Man hat heute auch irgendwie beobachten können, ne? Die Nielsen-Ratings, also die Streaming-GfK der Amerikaner, hat sozusagen wieder die aktuellen Zahlen veröffentlicht und The Acolyte Staffel 1 taucht nicht einmal mehr auf. In den Top 10 der
Schätzungen.
Der Originalen. Ja, Schätzungen, aber trotzdem, sie tauchen halt nicht mehr auf. Und
ja, aber was dabei ja noch besonders krass ist, wenn man sich da schaut, welche Serien oder welche Formate in den Top 10 sind.
Richtig, und wie niedrig auch Platz 10 irgendwo ist.
Ja, das sind so Sachen, die ich mir nie angucken würde, weil das halt so ähnlich ist wie Temptation Island hier auf RTL oder so.
Und das ist total traurig, also ganz ehrlich.
Huiuiui.
Wenn es nur noch so ein paar, es gibt nur noch ein paar Hate-Watcher,
genau, ne,
die YouTube-Kanäle befüllen müssen. Und das ist für so ein einstmals weltumspannendes und weltbestimmendes Franchise wie Star Wars natürlich auch doppelt und dreifach traurig, wie das jetzt gerade so läuft.
Ja, deshalb würde ich mir halt wünschen, dass man sich wirklich wieder drauf besinnt, okay, wir setzen uns jetzt mal ein Jahr ins stille Kämmerlein und entwickeln einfach mal was und gucken, dass die Handlung vorne und hinten wasserdicht ist und so weiter. Um eben, ja, so die Bedeutungslosigkeit abzuwenden. Oder die Beliebigkeit, vielleicht noch nicht mal Bedeutungslosigkeit, aber die Beliebigkeit, die es halt nicht mehr aus der Masse an anderen Serienproduktionen herausheben kann.
Die Sache ist, was machst du als Disney? Du hast einen Streaming-Service, du musst den irgendwie befüllen. Idealerweise mit Originals. Zugekaufte Ware ist eher unbeliebt bei Disney. Bei Amazon ist es ein bisschen anders.
Ja, aber dann kannst du ja aber schon in Frage stellen, ob es überhaupt eine gute Entscheidung war, einen eigenen Streaming-Service aufzubauen.
Und das ist natürlich das Nächste. Aber wenn du den schon mal hast, dann musst du ihn auch irgendwie befüllt bekommen, weil sonst verlierst du Abonnenten und irgendwann rentiert sich halt gar nicht mehr.
Ja, aber stell dir mal vor, die wären einfach damals bei Netflix eingestiegen und hätten gesagt, hier Leute, ihr kriegt unseren ganzen Katalog und ihr beteiligt uns zu XY% an den Einnahmen daraus oder anteilig, wie auch immer man das jetzt dealen will. Da hätte Disney doch Geld gespart eigentlich und hätte immer noch eigene Serien produzieren können und so weiter.
Aber Disney, Fox, Lucasfilm ist halt einfach viel zu groß. So, also das hätte auch Netflix niemals stemmen können. Ich glaube, da wären die jährlichen Lizenzgebühren höher gewesen als der Gesamtwert von Netflix. Mal so gesagt. Also diese IPs sind ja unfassbar viel wert.
Ja, schon, aber ich meine, es laufen ja immer noch Sachen auch auf Netflix, die halt zu Disney gehören oder zu Paramount zum Beispiel, ne? Die Star Trek-Serien.
Ja, Paramount gehört ja weniger zu Disney noch zu Fox.
Ja eben, aber Paramount hat ja auch seinen eigenen Streaming-Dienst.
Ja, wobei, da laufen wahrscheinlich die Verträge irgendwann demnächst aus. Also,
ja, aber es gibt ja
die werden schon ihre Exklusivität.
Ja, aber das, guck mal, das siehst du doch bei Disney Plus auch schon, dass da eben Sachen aus der eigenen Hausproduktion, wie zum Beispiel Willow, ob man die jetzt mag oder nicht, ist eine andere Sache, aber die haben sie ja da runtergenommen.
Das hat einen guten Grund gehabt.
Der da wäre?
Ja, das sind steuerliche Gründe.
Willow wurde aus steuerlichen Gründen abgeschrieben und ist dementsprechend nicht mehr im Disney Plus-Katalog, sondern wurde weiter vertickt. Oh. Das ist aber klar. Hm.
Ja, aber das ist doch eigentlich auch schon eine Bankrotterklärung.
Das ist richtig. Aber das hat tatsächlich ganz andere Gründe in dem Fall gehabt.
Naja, man muss natürlich auch sagen, dass die Strukturen der Konzerne sind halt auch sehr unterschiedlich. Also es gibt halt viele Konglomerate, die einen Streamingdienst im Moment noch befeuern. Das wird sich in den nächsten Jahren, glaube ich, klären. Es gibt ja momentan quasi eine Art Krieg zwischen den Streamingdiensten. Und wer davon überleben wird, das werden wir in den nächsten Jahren herausfinden. Es ist aber so, dass zum Beispiel Apple TV Plus, ne, wenn man sich den mal anguckt, der ist quasi nur eine Art Marketingabteilung vom Apple-Konzern. Und egal wie viele 100 Millionen, die da für diverse Filme raushauen, ne, wie den letzten Martin Scorsese-Film oder den Napoleon-Film von Ridley Scott oder...
Oh, what?
Das ist denen relativ egal. Aber bei einem Streaming-Dienst, der sozusagen darauf angewiesen ist, Profit zu generieren, wie das bei Disney Plus ist, da kommen halt irgendwann dann die Erbsenzähler und sagen, hey, naja, das macht keinen Sinn. Ne? Wir brauchen jetzt plötzlich ein Tier, also sozusagen ein monatliches Abo-Modell, bei dem auch Werbung wieder inkludiert ist, weil dadurch können wir natürlich auch wieder
Geld reinholen, ja.
Genau, da können wir halt plötzlich wieder Kohle reinholen. Deswegen hat auch Netflix nur so ein Tier und das wird früher oder später, wird das halt genauso laufen. Amazon Prime macht jetzt plötzlich auch wieder Werbespots. Es gibt so eine europäische Behörde, die sozusagen prüft, inwiefern das rechtens ist, aber im Moment, wenn man halt Pech hat, dann hat man trotzdem, egal wie viel man für Prime sozusagen bezahlt im Monat, hat man immer noch irgendwelche Werbeclips am Anfang, bevor die Serie oder der Film dann irgendwie losgeht.
Ja, das hatte ich jetzt letztens, als ich Fallout geschaut habe, ist mir das auch aufgefallen, dass da immer Werbung kam.
Es gibt auch tatsächlich Content bei Amazon, die kannst du nur mit Werbung schauen.
Ja, das ist dann aber dieser Freevee-Kanal.
Ja, genau.
Das sind aber vor allem so kleinere Produktionen.
Hallo, Stargate.
Aber das ist der Punkt, wo sie halt irgendwie noch Kohle irgendwie generieren können. Denn die Abonnenten zu halten, ne, das ist halt so das Allerschwierigste. Und ja, wie gesagt, ich bin ein großer Disney-Stan, ne? Also das MCU oder Star Wars, das bedeutet mir total viel. Aber ich bin halt jetzt tatsächlich nach 2,5 Jahren das erste Mal hingegangen und habe gesagt, okay, wenn Acolyte vorbei ist, dann pausiere ich erstmal mein Disney-Plus-Abo. Und wer weiß, wenn es dann im November...
Ist eigentlich eine gute Idee, das sollte ich auch mal machen.
Trotz Agatha.
Oder Dezember weitergeht mit Skeleton Crew, dann wird das wieder aufgenommen.
Eine Serie, die anscheinend Lucasfilm intern eher negativ rezipiert wird.
Gut, lass uns das Fass jetzt nicht auch noch aufmachen. Das führt uns, glaube ich, dann wirklich zu weit. Aber ich glaube, das Fazit kann man wirklich sagen, dass man sich jetzt erstmal wirklich wieder auf Qualität statt Quantität besinnen sollte und dass es hoffentlich die Studios trotz finanzieller Erfordernisse den Verantwortlichen und den Kreativen die Möglichkeiten geben, eben wirklich guten oder auch exzellenten Content zu schaffen. Das wäre mein Wunsch.
Was ich übrigens noch zu vorhin anmerken wollte zum Thema aktuelle Kinofilme direkt beim Streaming. Im deutschen Filmfördergesetz gibt es dazu tatsächlich diese Sperrfristenregelungen. Und die haben sie mittlerweile von, ich glaube, 6 Monaten auf 3 Monate verkürzt, um dem Ganzen auch Rechnung zu tragen. Also
gilt das aber nur für deutsche Filme?
Für Filme, die deutsche Filmförderung bekommen.
Ach so, okay.
Und in Deutschland gezeigt werden sollen.
Ja, ich meine, weil andere Filme, die jetzt zum Beispiel für die Oscar-Verleihung ja wichtig waren, die waren ja auch teilweise sofort auf Prime oder auf Disney Plus oder so.
Ja, klar. Es geht halt für Filme, die eine deutsche Filmförderung bekommen haben. Und die deutsche Filmförderung bekommst du für relativ vieles. Beispielsweise, wenn du in Babelsberg drehst oder wenn du irgendein deutsches Postproduktionsunternehmen für die Postproduktion in Anspruch nimmst.
Mhm. Interessant. Na gut.
Und da kommst du relativ schnell in diese Förderrichtlinien rein und dann darfst du die Filme in Deutschland eben nach einer gewissen Sperrfrist erst online auswerten oder im Free-TV auswerten. Ah, ja. Und diese Fristen haben sie jetzt mittlerweile, glaube im Vergleich zu von ein paar Jahren gedrittelt, im Vergleich zu letztem Jahr auf jeden Fall halbiert, auf 3 Monate.
Naja. Ja gut. So, dann lass uns das doch langsam mal hier beenden. Ist doch schon wieder länger geworden, als ich gedacht hatte.
Ist es nicht immer so.
Aber es hat Spaß gemacht.
Das auf jeden Fall. Da Thilo uns ja hier so zusammengerufen hat, gebührt ihm jetzt auch sozusagen das Schlusswort.
Avengers Assemble, das war mein Motto für heute.
Flamme an.
Hat viel Spaß gemacht. Ich danke euch. Ja, abonniert den Podcast. Ganz klar, hört vielleicht auch mal, wenn ihr noch mehr Zeit habt, bei Antenne Alderaan rein. Folgt uns auf Instagram, auf Facebook, auf X und ja.
Genau.
Excelsior.
Oh ja, genau, Excelsior, ja. Apropos Antenne Alderaan, wie geht's jetzt bei euch weiter, nachdem Echolight beendet ist?
Sommerpause.
Okay, gut.
Ja, genau. Genießen wir erstmal die Zeit und in der Reflexion vielleicht das ein oder andere nochmal rewatchen. Das ist ja manchmal auch eine ganz coole Sache. Blickt man manchmal dann eben auch anders auf Dinge, auf Charaktere, auf Entwicklungen. Und das ist jetzt, glaube ich, für mich erstmal so angesagt, aber spätestens, wenn der erste Trailer für Skeleton Crew kommt, dann ist auch Antenne Alderaan wieder am Start.
Wobei es den ja schon gibt.
Ja, aber das ist ja nur ein Leak. Die kennen wir offiziell ja nicht.
Doch, den Trailer gab es ja schon auf irgendeiner Veranstaltung.
Ja, gut. Also, Thilo, trifft man dich auch irgendwo noch auf einer Veranstaltung dieses Jahr oder bleibst du den fern?
Ich glaube, dieses Jahr erstmal nicht. Nee. Ich habe jetzt zumindest keine im Kopf.
Würde ich auch fernbleiben, da trifft man nur schräge Leute.
Ja. Andere würden normale Leute sagen, aber ja.
Wo seid ihr denn noch unterwegs?
Wir sind noch auf der Gamescom Ende August. Das hatte ich ja letztes Mal schon angedeutet. Ja, Max und ich werden da ein paar Panels halten in Zusammenarbeit mit den Controller Bandits zu Star Wars und diversen Sachen, die da zur Sprache kommen. Ihr findet uns da in dem Retro-Bereich auf der Bühne. Und dann sind wir voraussichtlich mit ein paar Leuten in Speyer. In welcher Kapazität genau, steht noch nicht ganz fest. Das sind die Science-Fiction-Tage in Speyer, die ja irgendwie immer weiter wachsen, aber auch eben ein ganz tolles Event ist, eben um auch mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Und dann sind wir natürlich im Dezember, beziehungsweise am 30. November und 1. Dezember auf der Comic-Con in Stuttgart zu treffen, wo wir ja, die Galactic Cantina das nächste Mal eröffnen. Und Thilo, da würde ich dich auch mal gerne begrüßen.
Ja, gucken wir mal. Halte das in meinem Terminkalender fest.
Tu das, ja.
Und dann schauen wir einfach mal, wie die Würfel fallen und wir uns dann eventuell in Real Life mal treffen können.
Genau. Okay, so, für uns geht's jetzt auch erstmal in eine kleinere Sommerpause.
Was für eine Sommerpause? Wir haben noch Themen en masse.
Absolut, ja. Ja, vielleicht habe ich das einfach falsch formuliert, ja. Okay, ja, wir machen dann halt keine Sommerpause, du hast ja recht, ja, und
eben. Also ich weiß nicht, was.
Ja, ich weiß auch nicht.
Konntest du irgendwas damit zweifeln?
Ja, genau, hatte irgendwie so einen kleinen Aussetzer gerade. Nein, wir machen natürlich keine Sommerpause und es geht bald weiter. Wie gesagt, das nächste steht schon wieder am Horizont bereit und da wird in den nächsten Tagen hoffentlich ein Termin sich herauskristallisieren. Ansonsten haben wir noch Themen, die wir gerne aufgreifen möchten. Max hat es ja eben schon angedeutet. Ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns auf den diversen Social Media Plattformen folgt, uns persönlich oder der Jedipedia. Neuerdings sind wir übrigens auch auf YouTube zu finden. Da könnt ihr die letzten Folgen insbesondere zu The Echolite finden und auch ja mit ein bisschen Bildbegleitung sehen, allerdings keine Bewegtbilder, das bleibt auch erstmal außen vor. Und ja, lasst uns ein Like, einen Kommentar da, diskutiert mit uns, seid ihr unserer Meinung oder möchtet ihr uns vehement widersprechen? Sowohl Max, Thilo als auch ich werden uns darüber freuen und wir werden gerne in die Diskussion gehen mit euch und ja, freuen uns, wenn ihr uns auch weiterhin hört.
Möchtest du schon mal einen inhaltlichen Spoiler für die nächste Folge geben?
Nein, möchte ich nicht.
Schade.
Okay, so. Gut, dann würde ich sagen, das wär's für heute und bis zum nächsten Mal.
Möge die Macht mit euch sein.
Arrivederci.